Hallo und herzlich willkommen zum 2 Stunden später Podcast. Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um Nobody Saves the World. Zum Jahresstart haben die drei sich für einen vielversprechenden Indie-Titel entschieden, damit Timos Spiel mal wieder nicht gewinnt. Egal ob als Maschinenpistolenschnecke, wild trampelndes Pferd, giftige Ratte oder Kartentrickmagier, dieses Spiel ist anders. Was ist während der Weihnachtsfeier alles passiert, dass diese nicht ausgestrahlt wurde? Wie schwer muss es noch werden, damit Chris ein From-Software-Spiel frustend in die Ecke schmeißt? Und wird Microsoft bald Australien gehören? Viele Fragen und ein paar Antworten darauf gibt es in der neuen Folge 2 Stunden später. Viel Spaß!
Und damit herzlich willkommen zur ersten neuen Folge von 2 Stunden später im Jahr 2022. Ich hoffe, yeah. Ihr habt alle einen zauberhaften Start ins neue Jahr gehabt. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite sind, wie sollte es anders sein, ebenso zauberhafte Menschen. Es ist der Mann, der heute noch gefürchtet und gebangt hat, ob er nicht doch dem Covid-Club angehört. Er ist wunderschön, auch in diesem Jahr. Chris, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und dann der Mann, der quasi im Brennpunkt der Covid-Pandemie sitzt. Er harrt nur aus und wartet, bis er von seinen...
Bitte? Platz 1 in Deutschland gewesen, sehr lange. Friedrichshain.
So, Represent. Er wartet nur darauf, von seinen SchülerInnen angesteckt zu werden. Auch er ist hier. Wir begrüßen ihn. Timo, hi.
Hallo, frohes neues Jahr. Darf man noch sagen?
Ja, klar. Immer so bis August darf man das, glaube ich, wünschen. Ja, okay.
Und an der Stelle ein fettes Danke an den lieben Vincent, der uns dieses Mal das Intro eingesprochen hat. Das professionell eingesprochenste Intro, das wir, glaube ich, je hatten.
Fantastisch.
Es ist zauberschön geworden.
Fantastisch.
Vincent, ein ganz, ganz, ganz toller Synchronsprecher, der sowohl ganz viel in Anime mitspricht, aber zum Beispiel auch in Videospielen Ratchet & Clank dabei ist. Da hat den Dr. Nefarius zum Beispiel gesprochen. Also ein ganz, ganz, ganz talentierter Dude. Ich ziehe meinen Hut und ich freue mich sehr, dass er ohne eine Sekunde zu schweifen direkt gesagt hat, ja klar, Marvin, ich spreche euch das Intro ein.
Danke, geil. Vincent.
Danke, Mann, danke.
Und Shoutout an Marvin, geile Ideen, Synchronsprecher zu fragen. Richtig gut.
Yes.
Jetzt aber die Frage an euch, ihr süßen Zuckermäuse. Mm. Wie ist es? Mm. Wie geht's euch?
Mm. Ha?
Wir haben uns lange nicht gehört. Ich habe euch ja vermisst.
Wir haben uns sehr lange nicht mehr gehört. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, doch noch heute. Wie es uns geht, wie es mir geht. Also, Anfang letzter Woche oder dieser Woche hat sich einer meiner Lieblingsbands im Streit getrennt. Dann haben wir einen Inzidenzwert von 1700 in Friedrichshain seit einer Woche. Und mein Personalausweis ist abgelaufen. Also, es geht fucking fantastisch. Und wie man raushört, ich komme aus Friedrichshain, das heißt, es ist in Berlin. Und ein Perso-Ausweis, der abgelaufen ist in Berlin, bedeutet, ich glaube, ich habe meinen nächsten irgendwie im Mai oder so. Also, Bürgeramt oder so, Amtsgänge in Berlin. Entweder einen Termin kriegen beim Amt oder halt eine Wohnung finden. Diese zwei Dinger, das ist so ungefähr wie, das ist von From Software.
Ich verstehe. Worden.
Krass.
Das Leben von From Software.
Irre. Ich habe witzigerweise gerade eine sehr ähnliche Situation. Bei mir war es einfach, naja, ich mache mir einen Termin für 3 Tage später, ich gehe hin und dann habe ich das Ding.
Wo wohnst du, junger Mann?
Also in Berlin ist so, ja, suchen Sie hier, also es ist, I shit you not. Gehst online, suchen Sie sich einen Termin aus, wenn Sie in Dings verlängern wollen. Und da ist so ein Kalender aufgelistet, die ersten 2 Monate, Januar und Februar. Und da ist einfach alles grau. Bei den blauen Feldern sind Termine noch frei. Bei den roten Feldern sind die Termine vergeben. Und dann ist so, ja, und jetzt? Du kannst nicht weiterdrücken, du kannst nicht refreshen, du kannst gar nichts machen. Und dann ist so unten irgendwo so bei FAQs, was ist, wenn kein Termin frei ist? Ah, es kann vorkommen, dass Termine abgesagt werden, deswegen halten Sie sich immer auf dem Laufenden und schauen Sie öfter drin vorbei. Yo, soll ich euren Job machen oder was? Das ist echt so, Alter, fuck off, ganz ehrlich.
Ey, du kannst es bei der PS5, du kannst es bei Konzertkarten, du kannst dir jetzt auch dein Perso-Ding mit so einem F5-Bot holen oder sowas. Wenn ein Termin frei wird, sofort reingrinden.
Horror.
Furchtbar.
Anyway, aber ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen und abseits davon geht's uns ganz gut, danke.
Ja, wie ist es denn bei dir, Chris?
Yes, bei mir, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, heute Morgen kurzer Schockmoment, als so ein Schnelltest ein bisschen mehr ausgeschlagen hat, als ich wollte, war dann im Testzentrum und Entwarnung, alles wieder fein. Ansonsten, oh, wir haben uns so lange nicht gehört. Ey, ich hatte eine fantastische GameStunt Quick-Woche, das war absurdest, allen voran, also getoppt wurde alles von einem Typen, der Sekiro mit einfach mit Augenbinde durchgespielt hat. Komplett. Er hat das Wahnsinn. Ganze Spiel blind durchgespielt. Ich hab's, also das war wirklich Gänsehaut.
Aber wie? Also hat er vorher geübt und
Ja, also es gibt, glaube ich, weltweit. Ich hatte es mitgekriegt, weil ein Speedrunner, dem ich folge, sehr sympathischer Kerl, heißt Lil Eggy, der hatte das Shoutout. Quasi mal geübt. Und der, Shoutout Lil Eggy. Und der hat quasi die Sache einmal durchgezogen und ich hatte da ein paar Videos gesehen, so wie er vereinzelte Bosse, Genichiro oder sowas gemacht hat. Ja. Und er war aber nie der Weltrekordhalter, der war eben ein anderer. Mitch Riss heißt er, glaube ich, bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall, das war dann der Runner auch bei AGDQ ist es. Das Geile war die Konstellation, denn Eggy hat moderiert. Das heißt, du hattest jemand am Mic, der auch wirklich alles wusste und die ganzen Sachen erklärt hat. Der hat halt erzählt, sie haben beide unabhängig voneinander die Routen erarbeitet und haben sich dann zusammengesetzt und haben dann halt die perfekte Route rausgeholt. Er meinte auch, dass so gut wie 80-90% dann von Mitris, also dem eigentlichen Runner, genommen wurden. Er hatte aber auch ein paar Sachen dabei. Aber es ist im Endeffekt ist Sekiro eh ein Rhythmusspiel, weil du halt sehr viel von deinem, ich sag mal, von den Sounds ausmachen kannst. Also ob es jetzt klingt oder klonkt, das klingt super dumm, aber es ist wirklich so. Weißt du, ob du noch weiter angreifst oder eben nicht oder ob du jetzt gleich in die Fresse pariert bekommst. Und das andere ist zählen. Also er hat sehr oft, hast du ihn auch gesehen, wie er halt einfach nur so 1, 2, 3, 4. Und dann Eggy hat es halt erklärt, so du gehst immer diese bestimmte Anzahl an Metern in eine Richtung, dann machst du das, dann machst du das. Das Krasse an der Sache ist nicht, also okay, es ist auch krass, aber so ein vereinzelten Bossblock, sag ich mal, das ist finster. Würde wahrscheinlich von uns auch keiner schaffen, aber 2 Stunden am Stück diese ganzen Sachen hintereinander abzurufen und immer auch, und das ist das Krasse, wenn mal was nicht so klappt, wie er es wollte, dann muss er halt so eine Safety-Strat oder so, also Recovery-Strat haben und das hat auch ganz oft geklappt. Ich glaube, der einzige Mob, bei dem er wirklich gestruggelt hat und 4-mal gestorben ist, und das ist in Sekiro-Terms, wer das gespielt hat, das ist ein Witz, 4-mal gestorben ist, war der Bulle. Also dieser Raging Bull am Anfang mit diesen brennenden Hörnern.
Ja.
Und ansonsten ist der da, glaube ich, er ist unter 10 Tode durchs ganze Spiel gebrettert. Das war absurdes.
Blindfolded.
Ja.
Es ist also irre. Einfach.
Irre.
Wirklich verrückt. Irre. Was auch irre ist, ist, Chris, du nämlich Sekiro durchgespielt hast, ohne zu sterben.
Ja, das war so lange cool, bis ich ihm zugeguckt habe und ich auf dem Boden der Tatsachen. Ja, nee, wir hatten, das hatte ich ja schon bei dem Dark Souls Run erzählt, dass wir da immer wieder so kleine Challenges hatten und nach Souls war dann vor Sekiro und ja, das habe ich dann auch durchgezogen. Es war ich habe mir Neujahrsvorsätze für 2022 gemacht und einer war Sekiro ohne Sterben durchspielen. Den habe ich jetzt im Januar schon abgehakt.
Aber wie bist du rangegangen? Du hast an einem Tag gesagt, ey, heute ist soweit. Und dann hast du wie lange gebraucht insgesamt?
Ich habe Sekiro schon 5-6 Mal so durchgespielt gehabt. Also das ist kein neues Ding mehr.
Hast du gespeichert und ausgemacht oder an einem
Run? Ich habe nicht an einem Stück gespielt, das konnte ich nicht.
Ah, okay, alles klar.
Aber im Endeffekt, die Regeln dafür sind halt, du sagst, also du hast diesen einen Spielstand und das ist der Run. Ja. Und wenn du in dem spielst und stirbst, dann ist das passiert. Es gibt so ein paar Sachen wie, du darfst jetzt nicht bei Gravity-Toten safe quitten. Also es gibt die Möglichkeit, Start und schnell aus dem Spiel gehen, bevor du aufschlägst. So, solche Sachen darfst du nicht machen, was halt eigentlich Speedrunner machen würden, um eventuell einen Run noch zu retten.
Ah.
Aber ansonsten, du kannst zum Beispiel auch bei Sekiro ja gar kein Problem, 2 Safe Games haben und dann in einem Safe Game quasi üben und dann an dem anderen, in deinem Safe Game, um das es geht, kannst du dann weiterspielen.
Okay. Okay.
Das Schöne bei Sekiro ist, es gibt einen Boss Rush mittlerweile. Also das heißt, wenn du es einmal durchgespielt hast, steht jeder Boss, den du schon mal besiegt hast, dir zur Verfügung. Zum Üben. Das heißt, ich habe quasi, also so habe ich angefangen, ich habe mir einen Safe-Game gemacht und habe da einen 100% Run gemacht. Einfach so und habe mir sehr viele Notizen gemacht, wie hier könnten wir ein Problem kriegen, das ist sehr gefährlich, hier habe ich mich nicht wohl gefühlt, bla bla bla. Und dann
Marvin schüttelt nur mit dem Kopf.
Marvin da so, hat er nicht.
Ich denk mir halt so, ist das so ein Elternding, weil das so anstrengend ist, eh schon Eltern zu sein und damit das Elternsein nicht mehr so anstrengend ist, quält man sich einfach in der Freizeit das bisschen, was man hat, einfach so extrem, ich weiß es nicht, ich versuch's gerade nachzuvollziehen.
Es ist einfach ein bisschen was von, es ist einfach ein wunderschönes Spiel und vielleicht auch echt so ein bisschen dieses Selbstquälding mit Videospielen, das kann ich einfach nicht abstreiten, dazu liebe ich diese ganzen in dein Gesicht Spiele viel zu sehr, aber ja, im Endeffekt dann beim zweiten, dritten, vierten Run hat's mich dann irgendwann zerbröselt, klar. So immer, wenn dich halt dann irgendwann auf die Bretter schickt. Und tatsächlich ist es dann relativ schnell, aber gut gegangen. Und je weiter der Run ging, ich dachte so, ich schaffe so 30%. Also bis zu Genichiro war mein Ziel. Und der Run ging immer weiter und immer weiter. Und dann kam der Affe, was auch eine echte Problemstelle für mich ist. Und dann kam das und so weiter. Und je weiter nach hinten raus, ich war halt immer mehr aufgeregt. Und vom Endfight habe ich tatsächlich ein Video gecaptured, weil ich saß da mit zitternden Händen. Und das ist tatsächlich, also der Endfight von Sekiro, ich habe das lange Ende gespielt, also so gut wie alles Optionale mitgenommen. Und der Endfight von Sekiro geht über 4 Phasen. Der Kampf geht wahrscheinlich so, also wenn man ihn nicht gerade Speedrun-mäßig beherrscht, geht er so, würde ich jetzt mal sagen, 8 bis 12 Minuten. Und ich habe den Kampf komplett gezittert, weil ich einfach so, ich wollte dann, zu diesem Zeitpunkt wollte ich es nicht mehr verkacken. Weißt du, was ich meine?
Ja, und, total, ja, natürlich.
Das war,
was wäre denn, wenn du beim Endfight verloren hättest? Hättest du nochmal von vorne gestartet oder hättest du gesagt, komm, fuck it?
Ich hätte wahrscheinlich ein paar Tage gewartet und dann nochmal von vorne gestartet. Aber ich hätte nicht back-to-back wieder gestartet. Da hätte ich, ich hätte wahrscheinlich irgendwas.
Aber auf jeden Fall Respekt, ich ziehe meinen Hut, dass du das durchgezogen hast. Wahnsinn. Ich bin gespannt, was du für absurde Rekorde aufstellen willst, wenn Elden Ring rauskommt, was du da wieder machen willst.
Wir haben uns schon drüber unterhalten, ob wir da auch so eine Challenge machen. Aber ja, ziemlich sicher, ja.
Ich wollte gerade sagen, also es würde mich wundern, wenn ihr es nicht macht. Ja, in der Zeit, wo du dann hier Sekiro gespielt hast, da sind der Timo und ich. Wir zwei sind ja zwei Fortnite-Meister.
Hallo!
Okay, erzähl.
Aber hallo, Victory Royale.
E-Sport?
Wirklich.
E-Sport, ja?
Klar. Timo hat in der letzten Folge schon erzählt, dass er jetzt wieder sehr, sehr krass in Fortnite abgetaucht ist. Und
das erste Mal.
Das erste Mal überhaupt, stimmt. Ja. Und hat mich ja dann wieder mit reingezogen. Und dann gab es auf einmal eine Telegram-Gruppe und auf einmal haben wir zu viel mit unseren werten Frauen.
Yes. Shoutout.
Haben wir Splitscreen-Abende gemacht.
Mega.
Und das war ganz wunderbar.
Das war richtig geil. Das waren so die letzten Atemzüge des 2021, wo es so, draußen war Scheißwetter, Inzidenzen waren hoch und irgendwie war auch alles so ein bisschen, das Jahr neigt sich am Ende zu, man macht eh nichts mehr und dann war so, Mann, Fortnite, da haben wir echt so 3-4 Stunden am Stück gezockt. Richtig geil, richtig Bock gemacht und ist leider ein bisschen auf der Strecke geblieben, aufgrund von Terminen natürlich, aber do it, Leute. Wirklich, macht euch einen Vierer-Squad und dann einfach ein bisschen Spaß in Fortnite haben.
Shoutout. Ich hab mich ein bisschen betrogen gefühlt. Ich war ja dann Anfang Dezember oder was war das, war ich ja auch mit der Arbeit dann in Berlin und Hamburg, hatten ja so eine Pressetour und so. Und Mine war dann entsprechend alleine hier. Und dann kriege ich nur so Nachrichten, diese Gruppe, wie die gerade zu drei Fortnite. Und das war ja mein Fortnite-Peak. Da war ich ja,
stimmt,
da hatte ich
du
ja
warst
so
richtig
Bock. Und
Scheiße.
Boah, das war so. Ich habe mich einfach wie der Dolch ins Messer in den Rücken. Das war schlimm.
Aber wir haben epische Siege geholt, für dich mitmachen.
Ja. Shoutout hat geschmeckt. Fortnite. Ich hatte den Geschmack des Chickens im Mund. Ja.
Hast du nicht Dings gespielt, die Dingsy Bumsy, Kingdom Hearts oder sowas? Platin, alle Dingsys, hab ich gesehen.
Ja, also das ist meine Form des Selbsthasses. Also ich hab Kingdom Hearts, ich hab mir zum Ende des Jahres gesagt, ey, ich spiele das mal was, einfach nur für mich, nicht für einen Podcast oder
geil,
sonst irgendwas. Und da habe ich dann
wichtig
Birth by Sleep nochmal gespielt.
Ey, nur ganz kurz, welche, also bei Kingdom Hearts, und ich versuche jetzt wirklich.
Die Reihenfolge ist so.
Ich versuche nicht in irgendwas Trash-Talkiges abzuhören. Ich mein's vollkommen ernst. Ich habe keine Ahnung von Reihenfolgen und ich glaube, das ist auch, da muss man auch studiert haben für, aber ist das ein besonderes Spiel gewesen? Ich habe nur bei Twitter gesehen, dass du die Platin-Trophäe geholt hast und das sah schon wild aus.
Also genau, also Birth by Sleep habe ich zuerst gespielt. Das ist so gesehen von der Chronologie spielt es als allererstes, weil das halt mit den Keyblade-Wieldern aus der Vergangenheit ist. Mhm. Ist ein PSP-Spiel gewesen. Mag ich super, super gerne, weil das halt so ein Magiesystem hat ohne Mana. Und das, finde ich, ist immer ein sehr cooles Konzept. Aber als das dann durch hatte und ich habe es ein bisschen verkackt, da das Secret-Ending zu holen, weil ich den Spielstand überspeichert habe, ich ein dummer Vollidiot bin, habe ich dann, weil Mine hat dann so Bock durch Birth by Sleep auf Kingdom Hearts 3 nochmal bekommen, dass
das
ich auch gesagt habe, naja, bitte?
Das ist der aktuellste Teil, ne?
Das ist der aktuellste Teil, genau. Hatte ich dann gesagt, naja, ich will's auch nochmal spielen. Aber ich wollte nicht von vorne anfangen. Also habe ich einfach mein alt Safe-Game genommen und habe geguckt, naja, was habe ich denn noch für Trophies offen? Und dann waren da halt welche, die waren machbar. So, das war ein bisschen suchen, ein bisschen machen, ein bisschen kämpfen. Nice. Und dann kamen aber so diese letzten. Also es gibt ja Platin-Trophies, die sind angenehm zu holen, die sind cool zu holen. Aber es gibt halt auch Kingdom Hearts 3. Das ist halt einfach ekelhaft. Das ist halt eine Completionist. Trophy, also wirklich jeden Schatz im Spiel öffnen, jeden Gegner besiegen, wirklich 100% in diesem Spiel holen.
Und wie viele Stunden, also Grinderei sprechen wir da? So, also jetzt mal auf einer Skala von, also jetzt mal, ich weiß hier, From Software Spiele sind immer verschrien, dass sie so schwer sind, aber Platin in einem From Software Spiel zu holen ist gar nicht so, das kannst du halt easy, wenn du eine Liste befolgst, innerhalb von ein paar Stunden machen und wenn du Monster Hunter World anguckst, sitzt du halt wahrscheinlich 500 Stunden dran, also von welchem ja, Ding
also, reden wir? Also es ist so ein JRPG-Ding, ne? Also ich glaube, ich hatte, mein Spielstand war, glaube ich, 55 Stunden, als ich angefangen habe, aber halt auch noch mit ein bisschen DLC. Und jetzt bin ich bei 70 Stunden, also ungefähr nochmal 15 obendrauf.
Ach, das ist aber halt auch gegrindet, ne? Den ganzen Story-Kram hattest du schon.
Genau, ist alles nur gegrindet gewesen. Ich war auch schon Level 99, das heißt, ich hatte auch schon ein paar Sachen geholt, aber dann halt so, Mann, es gibt halt, pass auf, dumme Geschichte. Es gibt für das Ultima-Schwert braucht man so ein Item. Also 7 von demselben, aber 1 kannst du immer nur über eine bestimmte Aufgabe bekommen. Mhm. Und 1 davon ist random. Das heißt, du musst Sachen kaufen und gehst dann an den Briefkasten, wirfst es ein und kannst random dieses Item bekommen. So. Und I shit you not, Min und ich saßen hier. Wir haben bestimmt 1000 Versuche da reingekloppt und wir haben dieses Item zum Verrecken nicht bekommen.
Da will ich an die Wand schweifen, Alter, ganz ehrlich.
Dieses Random-Ding, das würde mich brechen. Also du hast vorhin schon gesagt, wie ich mir sowas antun kann, aber weißt du, wenn ich halt bei Sekiro verkacke, dann ist das immer meine Schuld und ich kann damit echt gut umgehen, mir selber dann die Schuld zu geben. Aber wenn, ich hatte der lieben Hanna Xer, Shoutout, mal zugeguckt, wie sie Pokémon gespielt hat und die hat Shinies gejagt. Also auch, wie du es gerade beschrieben hast, immer und immer wieder repetitiv dasselbe getan. Und sie hatte so einen Counter mitlaufen und dann war sie so irgendwann bei 1000 wahrscheinlich. Und das war einfach verrückt, ihr dabei zuzusehen und zu wissen, ausgerechnet mathematisch bist du bei 4000 ungefähr dann safe. Aber wir wissen alle, wie Wahrscheinlichkeiten funktionieren und es kann halt auch sein, dass du bis 8000 hochgehst. Ich meine, es ist unwahrscheinlicher, aber es kann halt auch passieren. So, das ist einfach alles so verrückt.
Total. Und dann haben wir da, wie gesagt, diese 1000 Versuche reingebuttert und wir haben dann halt auch angefangen zu googeln. So, ist das, funktioniert das überhaupt? Und dann sind Leute so, ja, ich hatte es beim 5. Versuch. Du dummer Pisser, ey. Und dann so bei 1000 Versuchen war ich so, vielleicht haben wir den ja schon.
Nein.
Und bin dann so in einen Spot gegangen, in so eine Kiste. Und dann war da der Letzte drin, in die ganze Zeit über dieses Item versucht hat.
Dann war einfach nur Stille bei euch.
Das war einfach nur so, du dummer Idiot.
Geil.
Aber habt ihr euch dann trotzdem sehr gefreut, oder?
Wir haben uns sehr gefreut. Und dann kam noch das schlimme Grinden. Und dann war das Spiel auch vorbei. Und jetzt werde ich das auch nie wieder spielen.
War es worth it?
Nee, voll nicht, weil ich war dann ja mega overpowered, ne? Ich hatte ja alles, was es in diesem Spiel gibt und dann wollte ich nochmal diesen Secret Boss aus dem DLC besiegen.
Ja.
No way. Der ist so schwer.
Okay.
Ich raffe nicht, wie das funktioniert. Und es gibt zum Beispiel auch ein Item, eine Koopa-Münze, die belebt dich einmalig wieder, wenn du stirbst.
Ja.
Wenn du es schaffst, diesen Boss zu besiegen, dann klaut er dir diese Münze und wird mit halbem Leben wiederbelebt.
Was?
Aber soweit bin ich nicht mal gekommen.
Aber also Chris ist gerade so, new challenge.
Das ist literally sowas, wo ich denken würde, würde Chris das schaffen?
Ja. Oh Gott, bitte lass uns sofort von was anderem reden, sonst muss ich irgendwann anfangen.
Das ist wirklich so schwer, dass ich mich literally frage, ist das was Chris schaffen würde?
Ich glaube nicht. Einfach weil Chris noch nie in Kingdom Hearts gespielt.
Aber ich glaube, das ist auch viel mit Blocken und Ausweichen. Ich glaube, das könnte, egal.
Gut, ich sehe, was du gerade versuchst, Marvin. Ja. Ich versuche es einfach zu ignorieren.
Aber lieber Timo, Timo, die Leute, die jetzt diese Folge gehört haben, die sind jetzt so, hä? Da steht ja jetzt ein Spielename, aber ich dachte, ihr macht Weihnachtsfeier. Aber wir sitzen gar nicht hier, wir sind nicht am Lallen, wir sind nicht am Trinken und uns am Begnügen, dass die Weihnachtszeit ansteht. Ja. Es ist Januar und wir sind alle stocknüchtern.
Das ist richtig.
Was ist los? Was passiert?
Wir haben ausgenüchtert über 3 Wochen und irgendwie ist die Aufnahme, sie ist da, aber sie ist auch irgendwo nicht da, liebe ZuhörerInnen. Aber sie gibt's. Und sie war
Kann man sagen, spektakulär. Ich meine, das, was uns von dieser Aufnahme geblieben ist, sind einfach immer noch die Sachen. Jetzt hier zum Beispiel, ich habe erst heute wieder das Brandloch in meiner Wand angeguckt.
Ich habe manchmal wirklich Flashbacks.
Echt? Ich dachte, du wolltest es überstreichen.
Nee.
Nee. Also ich meine, also herrlich ehrlich. Man kann ja auch einfach mal herrlich ehrlich sein. Der Moment, wo wir halt gesagt haben, ey, wir können diese Episode nicht ausstrahlen, war, als Timo halt einfach angefangen hat, random irgendwelche Musiker zu beleidigen, die er kennt. Also das war halt einfach ein bisschen zu viel. Muss man ganz herrlich ehrlich einfach auch mal sagen.
Naja, ich habe halt deren Mütter gebumst, ne?
Das jetzt, ich höre ein bisschen dieses Fortnite-Ding jetzt, glaube ich, aus dir raus, oder? Ja. Aber jetzt mal kurz ernsthaft, ist die Community von Fortnite toxisch? So wie bei anderen Shootern, oder ist die...
Keine Ahnung.
Es gibt so eine geile Reihe auf YouTube, die heißt Stories from the Battle Bus, und da werden 5, 6, 7 Top-Notch World Champion Fortnite-Spieler begleitet.
Ja.
Und das sind alles so Kids, so 17, 18, 16-jährige Kids in Norwegen, Schweden und so. Und die zocken einfach am Tag 8 Stunden und trainieren. Und dann werden auch die Eltern interviewt. Und es ist sehr gut. Es ist official von Epic Games halt. Ne? Es ist sehr, sehr gut gemachte Doku. Mini-Episoden, 11 Minuten und sowas halt. Und da mal reinzugucken, ist schon wirklich, wirklich, wirklich funny. Und man selber als End-30er sieht man dann diese Communities und man ist so, Mann, schon geil, Alter, wo Videospiele hingekommen sind und so. Ich meine, der verdient eine fucking Million durch dieses Spiel halt.
Das ist absurd, ja.
Es gibt bestimmt toxische Communities bei Fortnite, aber mir ist aufgefallen, oder was heißt mir ist aufgefallen, meine Nichte, Shoutout, die spielt ja auch Fortnite und wir haben wieder Raten gezockt, das war richtig geil, aber ich glaube, es kommt darauf an, wie man spielt, weil für sie kriegt es gar nicht mit, glaube ich, weil sie einfach mit ihren FreundInnen spielt und dann hat sie Spaß und hat gar keinen Chat an. Oder auch gar kein Textchat, kein Audiochat, und dann spielt sie einfach, und wenn sie verliert, verliert sie halt, und
das
ist dann egal.
Also du hast einfach die Möglichkeit. Es ist nicht so wie, ich finde, obwohl das ist eine Sache, wahrscheinlich das, was ich am besten finde an dem Modern Warfare ist, an der Call of Duty Battle Royale. Diese, wenn du jemanden zerlegst, dass du dann kurz in seinen Sound reingeschaltet wirst, dass du hörst, wie er flucht und sowas, das ist so lustig. Also da habe ich schon Tränen gelacht.
Wobei es gibt halt die Möglichkeit, dass wenn du gewinnst, dann wirst du nochmal auf den Charakter drauf geschalten, der dich gerade getötet hat, und dann kannst du halt über Emotes reagieren.
Stimmt.
Also was es halt früher gab, gab es den Loser-Emote, wo du wirklich so ein L auf die Stirn und dann so ein Loser-Tanz macht. Mhm. Das gibt's heute gar nicht mehr so krass, und ich fühle mich immer sehr schmutzig, wenn ich dann die Leute dann so richtig disrespekte. Aber das ist so die einzige Form, wo ich sagen würde, jo, das ist so ein bisschen herablassen.
Aber man hört auch immer so Stories von, wie Leute einfach gespielt haben und dann einfach über das Spiel Leute kennengelernt haben und dann mit denen irgendwie jetzt Clans machen oder irgendwie Gangs und dann
aber
Gangs.
Ist ja auch, ist
Fortnite und Briefkästen Gang. Abtreten.
Nee, aber klingt ja auch so, wenn ihr erzählt, wie ihr Weihnachten dann mit Splitscreen und euren Mates.
Es ist einfach ein Fun-Game. Es ist wirklich voll fun. Und ich habe Freunde, die verstehen nicht, warum ich spiele. Und bin auch so, ja, fair enough. Ich habe genauso das belächelt. Aber es macht einfach Spaß. Und es ist einfach für mich persönlich ist es der Inbegriff von Internet the Game immer noch. Und halt einfach, du kannst so kurze Runden spielen. Du kannst lange Runden, Nächte spielen. Du kannst kurz Spaß haben. Du kannst eine Quest machen. Du kannst einfach diesen Battle Royale-Scheiß. Und das ist einfach eine gute Zeit mit einem Videospiel. Fertig aus. Bums.
Ja.
Nicht so wie Pokémon.
Aber eine gute Zeit mit einem Videospiel hatten wir hoffentlich auch dieses Mal, denn heute haben wir wieder ein neues Spiel dabei. Das hat aber nicht per Voting stattgefunden, sondern das haben wir uns einfach mal selber ausgesucht. Lieber Timo, ich finde, du kannst diese Geschichte am schönsten erzählen. Wie sind wir denn auf unser Spiel heute gekommen?
Ich habe gerade einen heißen Cinnamon-Bun im Mund, der ist sehr heiß. Entschuldigung. Liebe Zuhörer,
Leute, die einen Podcast essen.
Ich hasse auch meine Lippen.
Ich finde das gut. Ich finde es gut.
Ich hoffe, ihr habt Kopfhörer auf oder wollt gerade schlafen gehen.
Ach, so richtig ASMR.
ASMR, Timo.
Will ich jetzt meinen Cinnamon Bun esse. Da ist Apfel drin, ich hasse Apfel. Ich liebe Äpfel, aber nicht Äpfel in Gebäck oder in Kuchen und so ein Scheiß. Es muss separated werden. Ganz ehrlich, Obst an sich, mega nice, aber Obst in irgendwas drin, no way, Jose.
Okay, ich dachte immer, ich wäre der Einzige, der so
Chris,
tickt.
Hier, danke, bumm.
Ne, es ist immer so, wenn du irgendwie, du hast, also hier, Steffi macht einen wahnsinnig geilen Kuchen beispielsweise. Und dann sagt sie, wie ist der? Und ich sage, ist der beste Kuchen, den ich je gegessen habe. Und dann sagt sie, soll ich den morgen mal mit Apfel drin machen?
Ja.
Und so, please, nein. So, nein. Er ist so perfekt. Also echt eine 11 von 10. So, ich will nie wieder einen anderen Kuchen essen in meinem ganzen Leben.
Ja.
Auch nicht mit, aber könnt mir doch noch ein bisschen Banane rein tun. Nein.
Nein, lass die Banane raus. Lass die Banane sein und den Kuchen Kuchen sein. Ist doch gut.
Nee, aber da stand ich immer alleine auf weiter Front.
Also nach der Weihnachtsfeier, wo wir alle uns wirklich, wir hatten nochmal eine kleine Aussprache danach auch nochmal. Und deswegen haben wir gekommen. Das heißt, wir müssen die erste Folge, weil es ja kein Voting gab, was ganz Friedvolles spielen, was ganz Niedliches und Kleines. Und dann haben wir gesehen, dass es einfach, Shoutout Game Pass. Es gibt immer so geile Games, die aus dem Nichts kommen und dann so Day One in Game Pass. Unter anderem auch Paparazzi. Und Paparazzi ist geschrieben mit P-U-P. Und man ist einfach ein Paparazzi und man muss Hundewelpen fotografieren. Freunde, Hundewelpen. In ihrer freien Wildbahn fotografieren. Man ist ein Paparazzi. So, haben gesagt, geil, machen wir. Super. Randnotiz, ich habe das Spiel vorgeschlagen. Alle, geil, machen wir. Okay. Dann.
Also zu diesem Zeitpunkt.
Ja.
Nur ein historischer Moment. 2022 ja. fängt an ja. und Timos Spiel gewinnt ja. die Wahl.
Also es gibt drei Stimmen. Nee, es gibt zwei, weiß ich nicht. Es gibt drei Parteien.
Ja.
Mein Spiel gewinnt. Auf einmal, letzte Woche, oder wann war das, schickt ein werter Kollege, Marvin G. ein Video in die Gruppe und sagt, boah, das kommt auch raus, sieht auch voll geil aus, sollen wir lieber das spielen? Und auf einmal, wir waren uns einig, fair enough. Ich habe auch gesagt, ja, geil, gute Idee, lass machen. Und dann ist mir aufgefallen, als wir dann umentschieden haben, dass Marvin Game gewinnt, dass mein Game schon wieder gewinnt. Also selbst wenn ich selber irgendwie in der Hand habe, gewinnt mein Game auch nicht. Das ist, also, naja gut. Und wie Marvins Game war, das erfahren wir heute, Freunde. Das wird ja super, ganz ehrlich.
2020 wird alles anders. 2020 wird das Jahr, in dem Timos Spiele am häufigsten gewinnt.
2020 Ach, Part 3.
Ja. Achso, ja. 2022 meine ich natürlich. Right.
Bevor wir einsteigen, möchte ich ganz kurz noch Shoutouts geben an Oxenfree. Das habe ich mit meiner Frau gespielt im Urlaub. Fucking
sehr
schönes
spaßig.
Spiel.
Sehr spaßig. Ja.
Dann Heave Ho, fucking funny. Mega, mega funny ja. Game. Und ich habe heute wieder eingeschmissen Control von Remedy Games.
Oh.
Oh mein Gott, was für ein geiles Game. Immer noch sehr gut gealtert. Look, Story, Gameplay. Wow, wer das auf seiner To-Do-Liste noch hat, guckt rein. Mega geil. Damals nicht durchgespielt, deswegen jetzt wieder angefangen.
Aber ist es denn immer noch so laggy und buggy? Oder?
Nee, die haben, also ich kenne jetzt nur die PC-Version, aber ich hatte mit diesen Anfangsproblemen, das hatte ich mitbekommen und mittlerweile sollte es eigentlich überall wieder oder super gut funktionieren. Aber ich hatte das nur auf dem PC super, jetzt getestet, nochmal wegen RTX und so, ist halt auch ein krasser Benchmark-Titel. Und ja. das war auch flawless fantastisch.
Wasteland 3 habe ich reingeschaut. Oh boy, wow, hatte ich okay. Spaß. Wow. Damals zu Release reingeschaut. War aber, weil wegen rundenbasierte Games ist ja nicht so meins, aber es ist ja wirklich viel eher ein Pen and Paper auf digital gemacht.
Ja.
So, der hat Charisma, der hat einen Sniper und so und dann geile Story, geile Sidequests und so. Ja, gute Stunden reingebuttert, 15 Stunden oder so.
Ich wollte gerade sagen, solider Zeitfresser, ne?
Ist ein Zeitfresser, aber war für mich wirklich wie so ein interaktiver Film, weil du ja. auch nicht so angestrengt Reaktionen und sowas zeigen muss oder so. Mann, geil. Also auch da, ich liebe es ja wirklich, alte Games, in Anführungsstrichen, die ich immer so geil fand, rübergeschielt habe, dann irgendwann rauszupacken, während es keiner mehr spielt und dann mal einen Riesenspaß damit zu haben. Das finde ich mal richtig geil.
Darum gehst du auch diese ganze Hype-Welle, die dir immer sagen muss, dass jetzt ja. alles so mega geil sein muss.
Ja.
Und du hast gar nicht mehr das Gefühl, du kannst selber entscheiden, ob du es jetzt magst oder nicht. Ja. Und ich hatte
und
das damals.
Hype, ich hab einen Freund von mir Arcane empfohlen. Er meinte, ich habe gerade keine Zeit, ich guck's auf jeden Fall in Weihnachtstage. Und durch diesen riesen Hype hat er natürlich sonst was erwartet, war aber ein bisschen underwhelmed. Er meinte, grafisch ist das richtig geil, aber Story und so war so ein bisschen, Und Hypes kann auch wirklich irgendwie etwas zu hoch bauschen. Und dann weißt du, okay, verstehe ich total. Ich glaube, es war eher Arcane zu gucken mit allen zusammen im Internet und jeder diese drei Folgen und dann so, oh mein Gott, war das geil. Und dann dieses gleiche Gefühl zu haben. Deswegen bin ich immer so Hypes.
Ey, Momentum kannst du nicht abstreiten. Das ist, ob du jetzt in einem Kinosaal sitzt und was ganz anders wahrnimmst, weil einfach der ganze Saal lacht, als du es zu Hause alleine gemacht hättest. Oder eben jetzt hier, wie du sagst, also Arcane ist ein perfektes Beispiel in diesen Dreierblocks. Und dann redest du eine Woche lang drüber, wie krass war das und was könnte jetzt noch kommen und sowas. Dieser Hype-Train, auf dem dann alle gleichzeitig sitzen, der tut schon was.
Ich hör auf zu essen, meine Fresse, regt mich auf.
Ob wir den Titel heute hypen oder nicht, ich würde sagen, das finden wir nach Timos zauberhafter Infobox raus, der uns ein bisschen mehr über unser heutiges Spiel Nobody Saves the World erzählt.
Nobody Saves the World ist der neueste Titel von Drinkbox Studios, den Entwicklern von Guacamelee 1 und 2 und erschien am 18. Januar. Das Spiel ist eine neue Variante eines Action-RPGs.
Ah, liebe ZuhörerInnen, ich nehme gerade schon den 34. Take auf. Ich werde diese Aufnahme jetzt nicht löschen, wir machen einfach weiter. Das Spiel ist eine neue Variante eines Action-RPGs, in welchem man viele verschiedene Charakterformen spielt, jede mit ihrer eigenen einzigartigen Gameplay-Mechanik. In Nobody Saves the World spielt den Charakter Nobody, welcher die Fähigkeit besitzt, sich in verschiedene Gestalten zu verwandeln. Unter anderem als Ritter, Ratte oder Zauberer oder eben auch als Pferd oder Zombie. In verschieden thematisierten und vor allem zufällig generierten Leveln beißt, schlachtet und tretet ihr euch durch verschiedenste Gegnerhorden. Das bunt und überaus humorvolle Spiel könnt ihr sowohl im Alleingang als auch im Online-Multiplayer bestreiten. Nobody Saves the World erschien für Microsoft Windows, Xbox One und die Xbox Series X und S. Das Spiel war zum Release direkt im Game Pass enthalten. Das Spiel hat einen Metascore von 79. Namenhafte Review-Kanäle bewerten es ebenfalls recht hoch. So gibt GameSpot 90 von 100 und IGN 7 von 10 Punkten. Und endlich habe ich jetzt diesen Take mal drin. Und das hier schneiden wir auch nicht raus. Viel Spaß mit den drei Dullis. Euer Infobox Man. Bitte holt mich hier raus, die halten mich gefangen.
Ich finde,
oh, krass.
Das war die beste Infobox, die Timo jemals gemacht hat.
Komplett Gänsehaut.
Ja, ein bisschen, ne?
Ich habe hier und da mal Infoboxen gemacht, aber das, also, boah, muss ich selber mir auf die Kultur kaufen, ja.
Hast einfach alles rausgeholt, was geht, auf jeden Fall.
Ja.
Nicht schlecht. Können wir da noch irgendwas dazu sagen jetzt, oder wurde jetzt alles schon gesagt?
Sollen wir die Episode einfach beenden?
Ja. Eigentlich können wir hier aufhören. Besser wird's nicht mehr.
Das wäre echt
geil. Wie geil der Podcast einfach wäre. Dummes Intro-Gelaber. Infobox, Ende. Dann einfach so, ey, Schnitt, fertig.
Ja. Und dann jetzt einfach so, spielt ihr weiter? Nö, nö, nö. Okay, bis nächste Woche.
Einfach so die April-Folge, einfach so random aufhören. So, jo, ja, das war's.
Oder, okay, little spoiler in der Januar-Folge. In der April-Folge reden wir über ein Spiel, was es gar nicht gibt. Und ja, wir müssen 2 Stunden darüber so, ey. Und
komplette
dann,
Impro-Folge.
Ich war da und da.
Fände ich geil. Und dann auch immer, wenn irgendjemand was reinwirft, muss es ja.
Vielleicht schneiden wir das jetzt raus.
Du meinst, weil die Idee zu gut ist?
Ja, ja. Mann, wirklich. Das wäre voll funny.
Das wäre echt sau funny.
Wie werden die Spoiler getroppt?
Wäre ich am Start. Es wird dann auch unsere längste Episode, die wir hier aufgenommen haben.
Ja, viel zu lang.
Hey, alright, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir für Impro-Theater geeignet sind. Ja. Aber das Spiel heute gibt's auf jeden Fall. Nobody Saves the World ist der geistige Nachfolger von Guacamelee, heißt es, glaube ich.
Yes. Mhm.
Lieber Chris, du hast dich schon geoutet und hast gesagt, dass du das auch damals gespielt hattest. Wie viel von Guacamelee findest du denn nach 2 Stunden in Nobody Saves the World wieder?
Also du findest auf jeden Fall ein bisschen im Humor. Mhm. Und Guacamelee ist ja dann doch eher Metroidvania. Und hier haben wir ja, welches Genre würden wir dem geben? Ist ein Action-RPG mit Dungeon-Crawler, oder? Und Random-Elementen.
Ja.
Und Formwandeln. Also auf jeden Fall, man kriegt sehr viel bei Nobody Saves the World. Guacamelee war da doch, also der Humor war auch drüber und saulustig. Ich würde sagen, man merkt's. Vom Grafikstil finde ich ihn jetzt sogar, also Nobody Saves the World, noch einen Ticken schicker.
Really?
Aber Guacamelee war auch wirklich stimmig. Also
es sind auch gut ein paar Jahre dazwischen, ne? Darf man
nicht ja, wissen. Klar. Guacamelee damals ist in mein Leben gekommen, als ich eine von den wirklich, wirklich sehr lange zurückliegenden GDQs auch gesehen habe. Hab gesehen, wie das einer rennt und dachte nur so, was ist das für ein verflucht geiles Spiel? Hab's mir direkt gekauft in der, ich weiß nicht, Super Tournament Ultra Edition. Also es gibt wirklich so einen absurden Namen für die Steam-Version davon. Und ich war so krass verliebt. Also auch heute noch, wenn du mich fragst, Top 5 Metroidvanias ist Guacamelee definitiv
krass. Fünf. Also ich wusste bis heute nicht, dass es ein Metroidvania ist. Ich dachte, das wäre so ein Side-Scroller-Beat'em-Up-Ding.
Nee, aber es ist auch nicht falsch. Mhm. Weil du bist quasi so ein mexikanischer Wrestler.
Genau.
Und du fightest dich da durch in Metroidvania-esken Zonen durch eben diese Welt und die Story ist super abgedreht. Mhm. Du bist wirklich sehr viel am Lachen, wenn du es das erste Mal spielst und
total
nicht gespoilert wurdest. Und ansonsten
Musik auch fantastisch.
Genau, Musik ist toll und du hast halt. Und hier kommen wir noch zu einer Sache beim Kampfsystem. Du hast verschiedene Punches bei Guacamelee, die dann ich sag jetzt mal, der Einfachheit halber Farben zugeordnet sind. Und hinten raus in dem Spiel wirst du wirklich gezwungen, Skill-Game-mäßig diese Kombos in deinen Spieler einzubauen, weil manche Leute kannst du nur brechen, wenn du den grünen Punch machst. Bei manchen Leuten musst du den roten Tritt machen und so weiter. Und jetzt gegen Ende der 2 Stunden habe ich auch in Nobody Saves the World gesehen, dass es so eine Art Schildmechanik gibt, wo du dann aber hier nicht einen anderen Punch machen musst, sondern du musst die Form wechseln und einen anderen Schadenstyp dabei zu haben. Und hier muss ich auch sagen, also spätestens da hättest du gesagt, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen.
Mhm. Ja, sehr krass. Timo, wie war denn dein erster Eindruck, als du so angefangen hast, die 2 Stunden zu spielen?
Als du den Trailer in die Gruppe geschickt hast, war ich so, Mann, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Und da habe ich auch gesehen, Shoutout Game Pass, Day One im Game Pass, mega geil. Und ich habe es am Freitagabend die erste Stunde gezockt und die andere Stunde heute gezockt.
Nicht so deins.
Es fing gut an, aber es ließ sehr stark nach. Es ließ,
Hashtag
so heftig. Ja, ich war, beim Spiel war ich so, Marvin! Und dann war ich wieder so, es kann doch nicht wieder sein, dass es wieder ein Spiel gibt, was ich echt kacke finde. Und dann ich versuche den Fehler bei mir zu finden und dann war ich so, nee, diesmal ist der Fehler nicht bei mir. Ey, Shoutout an die ganzen Game-Macher und sowas, aber mittlerweile ist echt so, es gibt so viele Videospiele mittlerweile draußen. Es gibt so viele gute, es gibt so viele besondere. Und dieses Spiel hat sich so gespielt für mich als jemand, ja, gerne. Ich bin, sag ich, am Videospielen, bla, bla, bla. Aber es ist so, warum sollte ich das spielen, wenn ich Swords of Ditto spielen kann? Warum sollte ich das spielen, wenn ich Minecraft Dungeons spielen kann? Warum sollte ich das spielen, wenn ich, nehmen wir ruhig Genshin Impact. Da hast du ja auch, der eine macht Wasser drauf, der andere macht mit Blitz drauf und dann hast du Doppel-Kombo-Attacke. Und da war ich dann so, dieses Spiel kann nicht überleben oder abgreifen oder irgendwas oder jemanden abholen, der Zugriff zu den anderen Games hat, weil, nehmen wir mal als Beispiel Game Pass, da hast du die Spiele drin. Dann, also ich habe mir auch überlegt, so die momentane, also was ich sehr spannend fand dann mit dem Gedankengang war halt, dass auch so mittlerweile ein Game Pass vielleicht Spiele fast schon mitformt. Nehmen wir mal als Beispiel Spotify. Dass Spotify mittlerweile Musik mitformt, dass die sagen, hey, passt auf, ihr habt einen geilen Song, wenn ihr bei uns in der Playlist stattfinden wollt, nehmen wir jetzt mal New Music irgendwas, dann macht doch bitte so, dass am Anfang nicht so viel Intro gedudelt ist, sondern kommt sofort zum Refrain, so in Sekunde 3, weil Statistiken zeigen, dass in Sekunde 3 da entscheidet sich, ob die skippen oder nicht. Ey, das sind Facts, die ich jetzt hier raushaue. Und das ist dann
traurige
so, okay,
Facts sind das.
Traurige Facts, klar. Ja. Dass halt die Plattform, wo es stattfindet, mitbestimmt, was die Kunstform darf. Ja. Und da habe ich mir gedacht, so, als ich dann links angemacht habe, Nobody Saves the World, ich war so, Digga, hau raus jetzt. Ich will endlich spielen. Ich checke, dass ich jetzt hier irgendwas machen muss. Und dann, es hat mich sowas von nicht abgeholt, dieses Game. Also die ganzen 2 Stunden auch nicht. Aber dann war ich so, wenn ich jetzt nicht für die Podcast auf sein, hätte ich schon längst ausgemacht. Und dann war
krass.
Ich aber so, ja, sorry. Aber das Ding war dann auch so, naja, aber wenn ich jetzt irgendwie so ein Standard-Dulli-Zocker wäre, dann hätte ich es, glaube ich, auch ausgemacht, weil ich habe in demselben Abwasch, wo das rauskam in den Game Pass Day One, war zum Beispiel auch Death Store drin. Und wenn ich den Game Pass-Besitzer bin und kurz da reinschaue und kurz in Death Store reinschaue, dann hat doch Nobody Says World gar keine Chance. Also jetzt natürlich mein Geschmäckle, keine Frage, aber auch so objektiv betrachtet, die Grafik, da muss mehr passieren heutzutage leider. Also ich fand wirklich so, ich dachte, der Comic-Stil ist so ein bisschen in eine Mischung aus Ren and Stimpy, dann will es so ein bisschen Adventure-Time sein, dann will es so ein bisschen geile, abgefuckte 80er-Skateboard-Grafik sein, aber alles so ein bisschen lazy, war meine Meinung nach. Und dann der Humor, Point, definitiv, Chris, da war ich dann so, okay, I get the point von diesem Humor, dieses irgendwie ein Einhorn und dann ist da so ein Prinz oder so ein König, der so ein bisschen Dulli ist und so. Ich glaube, der größte Fehler war, dass ich aus Deutsch gespielt habe, weil da der Witz, let's face it, Humor funktioniert auf Englisch oftmals besser bei solchen Geschichten, ja, mit Pipi Kaka und sowas halt. Und da habe ich mir auch gefragt, so, okay, wir sind aber auch die Generation Day of the Tentacle. Also Chris und ich, Marvin, yeah, du kennst es vielleicht aus Retro-Zeitschriften.
Marvin ist gut informiert und weiß, was es ist.
So.
Nein,
auch wenn ich 14 bin.
14, stimmt. Musst du nicht schon, ist es 8:30. Jedenfalls, nein, um Gottes Willen, Marvin. Day of the Tentacle, ob das heute noch funktionieren würde, ob Werner Beinhardt heute noch witzig wäre, ob Dumm und Dümmer heute noch witzig wäre, weil das sind ja alles Humorgeschichten, die wir fucking mega hilarious funny fanden, heute aber, glaube ich, niemanden mehr abholt. Und dann ist eher so ein Nostalgie-Ding von diesem Humor-Ding. Und dann eventuell ist auch wiederum an mir liegt, dass der Humor, den halt Nobody Saves the World anspricht, ich schon 450 Mal gelesen und gehört habe und irgendwann bin so, yo, es ist nicht mehr witzig. Gefühlt. Yep. Und da war ich so, okay, es spricht mich halt null an, ich will es nicht mega haten, weil es wird bestimmt auch irgendjemandem Spaß machen. IGN hat eine 7 gegeben, wo ich wirklich überrascht war. Aber IGN hat aus Spelunky 2 eine 10 von 10 gegeben, wo ich auch so war, ja, auf IGN muss ich vielleicht nicht mehr hören.
Ich war wirklich auch überrascht, dass IGN eine 7 gezogen hat. Aber ich glaube, ich hätte, also ich wegen, also auf der anderen Seite der Überraschung gestanden.
Also im Sinne von, du fandest es so gut, dass du es
Definitiv, also ich finde es, nach dem, was ich gesehen habe,
Dann finde ich aber geil, dass wir heute Gegenpart sind.
Ja. Ich finde, also was, wo bei mir wie so ein roter Textmarker gerade im Kopf durchgezogen ist und wo ich jetzt gerade die ganze Zeit drauf gewartet habe, ist, du hast gerade Spiele aufgezählt, die so vermeintlich besser sind als Nobody Saves the World und du zählst halt so Minecraft Dungeon auf und ich bin so, Minecraft Dungeon ist nicht gut.
Doch, für so ein Casual nebenbei, wir gehen in den Dungeon, ich habe einen Charakter, den level ich hoch und hole mir einen neuen Bogen.
Ja, aber das ist halt das Ding, das ist halt jeder Diablo-Klon nur auf Minecraft-Grafik gelegt und ich finde Nobody Saves the World, also nach dem, was ich jetzt nach 2 Stunden sagen kann, wirkt dadurch deutlich kreativer und ich finde es auch krass, dass du den Zeichenstil so bemängelst, weil gerade den fand ich auch so mega geil. Und
das verstehe ich, verstehe, dass es Leute cool finden.
Dann dieses Prinzip mit dem Shapeshiften macht natürlich auch sofort Spaß.
Das ist der Punkt. Pass auf, ich war so, das könnte geil werden, aber es macht nicht sofort Spaß, weil der eine kann nur treten, der andere kann nur mit einem Pfeil schießen, der andere kann irgendwie nur rückwärts treten, weil es ein Pferd ist. So, jetzt wisst ihr ungefähr, was für ein Spiel wir haben. Und dann war ich auch so, I get to the point, aber hol mich doch bitte schon in den ersten 2 Stunden ab, damit ich weiß, oh, guck mal, Aufleveln macht Sinn. Weil der Kampf war so unglaublich boring, Alter. Ich konnte ja nicht mal eine Dodge-Roll machen. Ich konnte ja nur Schwert, 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 Schwert.
Du bist den Weg von einem Ritter gegangen.
Am Anfang den Ritter, weil er am coolsten aus war. Dann war ich immer das Pferd, dann war ich irgendwann die Maus und dann war ich irgendwann die mit dem Pfeil und Bogen, weil die einfach dann wegrennen konnte. Und jedenfalls war es dann echt so, Mann, ist das langweilig. Ich kann nicht mal, selbst der Dungeon Crawler bei Boyfriend Dungeon, Shoutout, war spannender als die erste Stunde bei Nobody Saves the World. Mir fehlt der Dodge Roll, ich will gerne laufen, ich will gerne irgendwie ausweichen, aber es war so, 18 Feinde kaufen mich zu, ich kann nur so Schwert, 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 Schwert.
Ich verstehe komplett, was du meinst, aber da muss ich gleich einhaken. Es ist halt so, du hast es schon gesagt, der Anfang ist etwas stupide, langsam, wie auch immer man es nennen will, bis man das erste Level ab hat. Also es funktioniert so, man hat verschiedene Formen. Und jede Form hat ihren eigenen XP-Baum. Also du hast deine eigenen Quests und die Quests bringen dich dann in dem XP-Baum voran. Wenn du jetzt beispielsweise die erste Form, die wir lernen, ist die Ratte, nimmst und damit ein bisschen zubeißt, das ist deine erste Attacke, dann kriegst du relativ schnell eine bessere Beißattacke. Und wenn du den zweiten Charakter hast, bei mir, also ich habe mich nicht für den Ritter entschieden, sondern gleich für den Archer, dann hast du einen normalen Schuss und relativ schnell, also ich meine, wir reden hier wirklich von innerhalb von 5 Minuten hast du die Quests erledigt. Dann hast du sowas wie so ein Pfeilhagel, also so eine, als hättest du eine Pfeil-Minigun und kannst halt dann in verschiedene Richtungen ballern. Und so geht's halt immer weiter und es wird immer abgefahren. Also auf meinem Baum kam dann tatsächlich eine Schnecke, wo ich am Anfang auch erstmal sehr gelacht habe. Aber die Schnecke ist halt so, also es kommt nach dem Archer und es bringt halt quasi die Archer-Spielmechanik noch ein bisschen, fühlt sich ein bisschen ad absurdum, aber es macht halt alles noch ein bisschen smarter. Du machst die ganze Zeit so einen Schleim, kennen wir von der Schnecke, der slowt die Gegner. Du bist also rückwärts laufend und dein Ding ist, du hast auch eine Fernkampfattacke, aber du sammelst Tränen und sobald du genügend hast, dann schießt du sie nach vorne raus, als gäb's kein Morgen mehr. Du läufst also rückwärts und ballerst diese Tränen durch die Gegend und bist halt eine krasse Minigun einfach, eine Schnecken-Minigun. Und Die nächste Attacke, die du hier freischaltest, und das ist noch die erste, die in Anführungszeichen langweilige, ist, dass du bist halt langsam. Ich meine, du bist eine scheiß Schnecke. Aber die nächste Attacke, die du freischaltest, ist einfach 150% Bewegungsspeed. Und dass du dann quasi den ganzen Raum in so eine Schleimgrube verwandeln kannst, wo alle nur noch slow hinter dir herlaufen. Und hier kommen wir zu dem Ding, wo ich sage, das funktioniert für mich fantastisch. Also dieses Ganze, jede Form ist halt unterschiedlich. Und ich glaube, du hast leider die mit dem Ritter, ich habe den auch 2 Minuten gespielt und direkt geskippt. Du hast einfach die langweiligste Form erwischt, die es gibt.
Auf jeden Fall.
Und alle anderen sind halt, wenn du ihnen ein bisschen die Chance gibst, dann werden sie halt extrem spaßig und du kannst die Sachen halt so wundervoll kombinieren. Du kannst halt hier die Schnecke nehmen, den Raum slowen und dann gehst du auf den Archer und wechselst in den Minigun-Modus und ballerst dann durch die Gegend. Oder
das macht ja voll Sinn, klar. Ja. Bei mir gab's halt, als du die Snail bekommen hast, habe ich ein Pferd bekommen. Das Pferd kann rückwärts treten. Das heißt, ich muss mit dem Pferd die ganze Zeit rückwärts laufen und rückwärts treten. Das heißt, ich hatte die Wahl zwischen Schwert, Schwert, Schwert oder Tritt, Tritt, Tritt. Also das war beides das gleiche Gameplay. Ich war so, fuck, ist das boring, Alter. Und ne, wie du schon sagst, es ist wrong choice.
Aber das kann ich noch ein bisschen ergänzen, weil ich bin auch diese Route gegangen und deswegen fand ich das sehr schön, gerade über die Schnecke zu erfahren, weil das habe ich auch noch gar nicht gesehen.
Okay.
Weil ich habe gesehen, nach dem Ritter kommt der Magier. Das war ja für mich so ein gefundenes Fressen. Ich liebe ja Magie in Spielen und habe auch direkt alles an, also man findet ja auch ganz viel Geld, Münzen etc. und kann sich damit bei dem Händler Stats kaufen. Ich habe alles auf Magie-Damage geballert. Ich war so, Magie, das wird mein Ding. Und hab's auch noch geschafft, in den 2 Stunden tatsächlich den Magier freizuschalten. Mhm. Und war dann überrascht von der Spielmechanik des Magiers, denn es ist kein Fantasy-Magier, wie man sich ihn vorstellen lässt, sondern eher ein, ich gehe auf den Geburtstag und ziehe ein Häschen aus meinem Hut-Magier, der dann halt mit Karten kämpft und quasi Leuten, naja, mit, die schneiden sich am Papier der Karten. So, das oh, ist shit. Halt der Humor dahinter. Und dieser Magier entpuppt sich aber dann mit seinem zweiten Skill auch als Summoner, nämlich kann er diese Häschen aus seinem Hut zaubern, die dann wiederum eine andere Damage-Form machen als mein normaler Angriff. Und das ist halt cool. Also das ist so, die Erwartungshaltung an eine Klasse ist wahrscheinlich am Ende ganz anders. Also du hast wahrscheinlich auch nicht gerechnet, dass du am Ende mit dieser Schnecke eine Gatling Gun bist. Und das ist halt geil. Und das funktioniert so gut. Also allein in 2 Stunden hat das Spiel jetzt schon zumindest uns beide, Chris, krass überraschen können mit den Mechaniken. Lass uns aber doch mal, jetzt sind wir schon super tief reingesprungen, in was es denn so für Klassen gibt und alles. Lass uns das mal so ein bisschen von vorne versuchen aufzudröseln. So ein bisschen die Story erzählen. Denn dieses Spiel Nobody Saves the World heißt nicht einfach so Nobody Saves the World, sondern wir erwachen in einer Hütte als Nobody. Der Charakter heißt Nobody. Warum wir da sind, warum wir keine Hose tragen, weiß man nicht. Keine Ahnung. Wir werden einfach in diese Welt geworfen mit dem Unwissen unseres Charakters und finden relativ schnell einen Zauberstab eines vermissten Zauberers. Und mit dem machen wir uns dann auf, so ein bisschen, naja, die Welt zu retten eben. Warum wir das tun, wissen wir nicht. Wer der Zauberer ist, den wir suchen, wissen wir auch nicht. Aber ey, wir können irgendwie geile Dungeons looten und Hauptsache dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dieser Zauberlehrling, Hauptsache der Dödel kriegt irgendwie
oder sowas. Du meinst, ja, Randy, der Respektierliche, ja, Randy. Oder Randy,
ja,
the Rap.
Irgendwie sowas.
Ja.
Hauptsache der kriegt den Zauberstab nicht, weil der ist ziemlich Banane. Und das ist so, ich glaube, grob zusammengefasst die Story, die man in 2 Stunden erfahren hat. Es ist nicht viel, aber es reicht einen so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Was das Spiel aber dann in den ersten 2 Stunden macht, ist ganz, ganz, ganz viel Tutorial. Ganz, ganz viel Step-by-Step einem das Spiel näher bringen. Oh, ja. Vielleicht ist das auch der Grund, Timo, dass du das Spiel halt auch als so langsam wahrgenommen hast, weil das Spiel fängt ja wirklich an mit, okay, du hast den Zauberstab, so morphst du dich. Und das läuft ja dann wirklich noch über das Menü, was halt super nervig ist. Dann hier, du hast einen Skill. Okay, jetzt kannst du irgendwie hier aufleveln mit den Quests, weil die Quests sind super wichtig, weil
ja, aber es ging, weil da habe ich mich drauf eingelassen, am Anfang war ich ja noch guter Dinge und das kam dann, glaube ich, erst später. Also es war auch bei, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber ich mag Tutorials, finde ich auch ganz voll fein, aber es gibt manche Tutorials, die sind echt so, yo, I get
Pokémon
it.
Pokémon ist tatsächlich, ich will nicht nochmal draufhauen, aber Pokémon ist für mich, was Tutorials angeht, die Hölle.
Horror. Also, nö, das fand ich noch alles fein bei dem Spiel, aber ich fand später im Verlauf des Spiels war ich so, wann holt's mich ab, wann fängt's an? Und ich fand auch das Gameplay leider, der Trailer sah mega geil aus, ich musste an Enter the Gungeon denken, an Swords of Ditto und sowas
halt. Ich fürchte, das wird auch noch so. Also ich habe auch jetzt den Trailer nochmal angeguckt und dachte dann so, krass, da kommen noch richtig schöne Jump'n'Run oder Plattforming-Passagen, in Anführungszeichen, und so war ich den Kettensägen aus und so. Also Geschicklichkeitszeug und
aber
so, was ich ja auch lieb.
Aber dann war es bei mir so, dass es halt dieses Spielerische, dieses Gameplay, dieses Gefühl, wie ich den Charakter steuere, Horror. Also wirklich Browser-Game-Horror. Wo ich so wirklich so, ich spüre nicht, dass ich jetzt gerade die Maus bewege, also die Ratte in dem Game, ich spüre nicht, dass ich diesen Archer bewege. Es ist einfach so ein 2D-Ding, was sich so über den Bildschirm bewegt die ganze Zeit. Dann war ich so, Mann, es ist 2022 so und ich habe letztens Nino Kuni 2 wieder angemacht. Schau da Nino Kuni 2 und da war ich mich so gefreut, immer noch mit meinen 37 Jahren, dass wenn ich mit dem Kleinen laufe, dass sein Cape im Wind weht beim Laufen. Das gibt mir dieses Gefühl von, Mann, ich bewege den gerade, er läuft gerade nach vorne zum Beispiel. Das finde ich so geil und das holt mich richtig krass ab, solche Kleinigkeiten. Und bei dem Game hast du einfach so ein 2D-Bildchen von der Ratte und das bewegt sich so total, in meinen Augen, lieblos und lazy.
Ich glaube, das, was du mit lazy meinst, ist auch ein Teil Mechanik in dem Spiel, denn du hast halt jetzt so, die Ratte greift in eine Richtung an, oben, unten, links, rechts. Und bei dem Archer ist es ja noch viel dramatischer, das ist das falsche Wort, aber es ist viel wichtiger, dass du quasi in eine Richtung schießt, obwohl du dich bewegst. Also die Gegner sind oben und ich will nach unten laufen. Normalerweise würde ich jetzt nach unten laufen und würde automatisch dann halt auch in die Richtung schießen. Das ist aber nicht. Du hast hier bei den ganzen Leuten immer so eine Art Lock-Funktion, wenn du eine Attack-Taste benutzt, dass du quasi in die Richtung weiter guckst und dann sieht's wirklich so aus, als würdest du eine seltsame Textur über den Bildschirm ziehen. Das ist aber einfach nur dem geschuldet, dass du jetzt im Beispiel Archer konstant nach oben schießen kannst, während du dich in, also links, rechts, oben, unten bewegen kannst. Also damit du trotzdem dein Bewegungsradius erhalten hast. Aber ich, eine Sache, also hier, ich bin tatsächlich sehr begeistert von dem Spiel. Es hat mir seit langer Zeit wieder mit am meisten ist es mir schwer gefallen, die Nummer jetzt auszumachen, weil die 2 Stunden um sind. So viel Spaß hatte ich damit.
Krass.
Aber ich gebe dir, ja, ich habe es jetzt komplett am Stück gezockt und ich hätte jetzt am liebsten einfach noch weiter.
Freue mich für euch.
Und ich gebe dir aber eine Sache: Es ist slow am Anfang. Also das sehe ich auch und ich finde, erst wenn du, also jede Form, die ich bis jetzt gekriegt habe, hat erst Spaß gemacht, nachdem man den ersten Skill bekommen hat. Und das ist einfach, also hinten raus cool, denn das bedeutet, es wird ja noch ein dritter Skill kommen und sowas. Hinten raus cool, das bedeutet, dass die eben einfach immer nur cooler werden, je mehr Zeit du reinsteckst.
Klar.
Aber für den Anfang ist es ein Stolperstein. Und wenn wir hier, und das ist halt 2 Stunden später, wenn wir nur 2 Stunden spielen, dann ist das einfach ein Punkt, den man nicht wegdiskutieren kann. Es ist am Anfang sehr slow.
Total. Aber das spielt ja auch wieder so ein bisschen da rein, dass du halt immer überlegen musst, in welcher Situation nutze ich vielleicht jetzt welchen Charakter, weil zum Beispiel den Magier habe ich dann auch freigeschaltet, als ich gerade in einem Quest-Dungeon war, der dann auch ein bisschen tougher war. Thema Schwierigkeit können wir später nochmal kurz drüber reden. Und da habe ich schon gemerkt, jo, mit meinem einen Angriff komme ich hier irgendwie nicht weit. Also da bin ich dann auch wirklich 3-mal hintereinander dann gestorben. Ich würde ganz kurz das Quest-Thema nochmal kurz aufgreifen wollen, weil ich finde das eigentlich in diesem Spiel super spannend. Denn wir haben es schon erwähnt, Quests sind notwendig, um unseren einzelnen, unsere Gestalt, sage ich mal, um die jeweils aufzuleveln. Du kannst nicht einfach grinden, du kannst nicht einfach 100 Mobs töten und dann levelst du einfach auf. Nee, du musst diese Quest machen. Das heißt, Quests machen bedeutet, du wirst quasi vom Spiel zu bestimmten Spielweisen, ja, ich will nicht sagen gezwungen, aber erzogen. Einfach so.
Erzogen ist ein gutes Wort.
Das Spiel bringt dir über die Quests einfach bei, was die Besonderheit des jeweiligen Charakters ist. Und dadurch levelst du auf und dadurch kriegst du neue Fähigkeiten. Und es ist dadurch einfach notwendig, um überhaupt im Spiel Progress zu machen, weil, das ist ja dann dieser Punkt, den Chris eben auch schon mal gemeint hatte mit Guacamelee, von wegen, jo, hier die Gegner haben Schilde. Das heißt, es gibt einfach Gegner, und das ist wieder jetzt Thema Tutorial, es gibt Gegner, die sind dann zum Beispiel im ersten Schlag nur gegen, keine Ahnung, Dunkel,
Gift,
Angriff.
Ja. Schwert. Genau, es gibt verschiedene Damage-Types.
Es gibt 4 Damage-Typen und je nachdem, welchen Gegner du vor dir hast, ist der halt im ersten Schlag gegen was anderes anfällig und kann nur dann Damage bekommen. Und genau in diesem Zusammenhang erlernst du dann auch, jo, hier hast du jetzt auch ein Quick-Menü, wo du zwischen den Klassen hin und her wechseln kannst. Da wird das Spiel schon viel schneller.
Was voll spät kam.
Ja, es kommt voll spät. Und also dadurch verstehe ich auch voll dieses, das Spiel fängt slow an.
Ich hätte auch den Punkt drauf, so, Mann, dieses Spielerwechseln ist so nervtötend. Und dann kam später im Game und war ich so, yo, finally. Also da, hätten sie das nicht reingebracht, dachte ich, wäre ich echt so, yo, euer Claim total. Ist
Gebe ich, halt das. Gebe ich dir komplett. Wenn das nicht drin wäre, der Quick-Wechsel, dann wäre das einfach. Also ich finde sogar, ich würde sogar noch so weit gehen, dass ich sage, ich finde den Formwechsel immer noch ein bisschen zu hölzern. Mhm. Weil, also das Spiel hört nicht auf. Und Marvin hat es eben gerade schon auf dem Teller. Es wird halt wirklich, also dann sind 15 Gegner auf dem Feld, 10 davon kannst du einfach töten, egal wie. Für 5 brauchst du eine Stichattacke. Ich also beispielsweise der, das klingt jetzt dumm, aber der Archer macht halt auch wie das Schwert diese Stich-Damage. Und ich wechsle dann, aber während du wechselst, also du drückst die Taste, das ploppt das Kreismenü auf, das Spiel hält nicht an, die laufen also immer noch 15 Leute ins Gesicht. Und du musst dich quasi, während du das machst, eben auch manövrieren. Ich finde aber, dass es ein bisschen zu behäbig ist. Ich wünschte, es wird noch schneller gehen, aber das Rad ändert auf jeden Fall dieses komplette langsame über das Startmenü wechseln. Das ist schon mal gut.
Und ich meine, dieses Charaktere aufleveln, das hat ja noch mal einen zweiten Grund, denn wenn man dann noch mal ein bisschen weiterspielt, lernt man nämlich auch, dass man die Charaktere individualisieren kann mit den Fähigkeiten der anderen Charaktere. Das heißt, am Ende des Tages lohnt es sich vielleicht, selbst wenn ich das Pferd eigentlich hasse und gar nicht mit diesem Pferd spielen möchte, außerhalb der Dungeons ein bisschen das Pferd aufzuleveln, weil das irgendwie eine geile passive Fähigkeit hat oder einen geilen aktiven Angriff, den ich dann wieder wiederum für meinen Magier benutzen kann. Das heißt, ich kann mir am Ende aus den verschiedenen Gestalten, die ich freischalte und hochlevel, kann ich mir den bauen, auf den ich am allermeisten Bock habe, weil die Gestalten sind ja nicht nur im Kampf unterscheiden die sich, sondern ich glaube, die unterscheiden sich auch in den Stats, aber auch in der Fortbewegung. Also ja. Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, wenn ich nicht im Kampf bin, spiele ich die Ratte einfach, damit ich am schnellsten
unterwegs bin. Damit du schnell bist, ja, habe ich auch gemacht.
Und das sind halt so Kleinigkeiten, die das Spiel für mich ganz, ganz, ganz besonders und toll gemacht haben.
Absolut, also da bin ich komplett bei dir, habe ich auch aufgeschrieben, dass also sowohl dieses Formfreischalten als auch, was kann jede Form und sowas, das ist für mich ein enormer Anreiz, da jetzt richtig, also deswegen wollte ich es am liebsten gar nicht loslassen, weil hinter der Schnecke hatte ich dann noch freigeschalten eine Meerjungfrau und habe gesehen, danach kommt noch ein Necromancer und ich nur so, holy fuck, ich muss diesen Weg weitergehen. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, dieses Puzzle-Element, das du dann noch hast, wo du dann sagst, okay, pass auf, die Schnecke ist geil, aber dieses langsame Rumlaufen ist nicht meins. Vielleicht gefällt mir auch der Damage-Type nicht, aber was ich mag, ist dieses absurd schnelle irgendwo hinsliden, diese Schleimrutsche. Wenn ich jetzt denke, ich habe eventuell so einen fetten, also wahrscheinlich ist der auf der anderen Seite des Formbaums, aber ich habe irgendwas Nahkampfmäßiges, Langsames, gebe dem aber diese Fähigkeit, also mit 150%iger Geschwindigkeit in Fernkämpfer reinzusliden und sowas, was das dann für eine Kampfmaschine wird. Und ich glaube, dann fängt es an, richtig, richtig Spaß zu machen.
Mhm. Ey, ich finde dieses Feature richtig geil. Ich finde die Idee richtig geil. Das gefällt mir auch richtig gut. Das hat so ein bisschen auch so ein, mich erinnert so ein bisschen an Dungeons and Dragons, was ich sehr, sehr geil finde dann. Aber dann scheitert es bei mir am Gameplay. Weil ich finde, das Spiel macht für mich persönlich keinen Spaß, dass ich da dranbleibe. Pack das Ding in so ein Game rein wie Diablo 3, sold. Mhm. Ne? Aber dann
wird es
da bei mir eng halt.
Eventuell noch ein bisschen mehr zu einem Diablo 3 für dich machen oder auch zu einem Splitscreen-Titel, denn das Spiel hat auch einen Multiplayer-Modus.
Das stimmt.
Und du kannst zu zweit, habe ich jetzt nicht getestet, wahrscheinlich auch keiner von euch, das ist schwer in den 2 Stunden, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr viel Spaß macht, dann auch einfach zu zweit rumzuhängen und dann eben einen, der sich, wie soll ich sagen, dadurch, dass du die Formen wechseln kannst, kannst du ja dann trotzdem wirklich einen, der die Melee-Ecke übernimmt und einen, der die Fernkampf-Ecke übernimmt, machen und dann richtig schön zusammenspielen. Das, was ich mir dann nur wünschen würde, ist, dass es vom Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen anzieht. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich wieder hier so ein typischer Chris-Wunsch.
Also Thema Koop, das habe ich nämlich tatsächlich gegoogelt. Es gibt keinen lokalen Koop, du kannst nur Online-Koop.
Oh, was ich hasse ich.
Ja, schade. Find ich auch Quatsch. Also ich hoffe, dass sie das noch irgendwie nachreichen, nachpatchen. Thema hier, du kannst es mehr zu Diablo machen, was ich beim Schwertkämpfer, beim Kämpfer, Ritter, wie auch immer, Wächter heißt er, glaube ich, gemerkt habe, ich habe den ja hochleveln müssen dann auf C, also man startet bei F und levelt sich quasi so nach oben zu A. Und bei C habe ich dann, glaube ich, noch eine Blockenfähigkeit bekommen. Also das ist ja genau das, was du dir dann gewünscht hast. Statt der Dodge Roll kannst du halt mindestens blocken.
Also einfach Schild hochhalten oder konnte der noch irgendwas Cooles parieren?
Genau, du kannst quasi im Verbrauch für Mana kannst du blocken und dann Schaden zurück.
Ah, okay. Ich glaube, mit gib mir in Diablo meine ich eher den Look und die Story.
Okay.
Ich will so ein badass High-End-Fantasy-Ding haben. Der Humor, ne, gegönnt und auch voll fein und so, aber es spricht mich nicht an und es holt mich nicht ab. Das ist dann aber total subjektiv dann
natürlich. Komplett. Und darüber kann man ja auch nicht streiten. Ich meine, dem einen gefällt's, dem anderen gefällt's nicht. Denkst du, würde das der Multiplayer für dich ein bisschen attraktiver machen oder würdest du sagen, nee, das ist dann nur more of the same zu zweit
und ich habe wirklich leider überhaupt keinen Bock. Ich finde auch ganz ehrlich, Multiplayer macht auch, also ich spiele gerne Multiplayer aufgrund des Multiplayer-Daseins und nicht wegen des Spiels, ne, weil ich spiele auch sowas wie, keine Ahnung, Modern Warfare oder sowas halt, wo dann du nur auf den Sack kriegst zum Beispiel. Oder wenn wir auch Fortnite auf den Sack kriegen, ist ja auch scheißegal, weil du hast Spaß zusammen. So, dann ist mir das Resultat auch meistens egal. Zum Beispiel zurück zu Minecraft Dungeons. Null mein Game, null mein Franchise, aber mit Kumpels gespielt zu dritt und den Spaß unseres Lebens gehabt, aufgrund, dass wir einfach zu dritt da rumgerannt sind und Pfeil und Bogen gespielt haben. So. Wenn ich es hinkriege mit meinen Freunden, die alle Kinder haben, mal einen Game-Abend zu finden,
Dann wird es nicht das.
Aber nochmal kurz, wo wir beim Thema sind, ganz kurz Exkurs, letztens mit einem Kumpel gespielt über einen Game Pass. Es gibt ja mittlerweile dieses Cloud Gaming, das heißt, du musst das Spiel nicht mehr runterladen, sondern du spielst es wirklich wie Netflix im Stream. Das haben wir beide im Stream, also Cloud Gaming gemacht, Multiplayer. Dann haben wir Sachen gespielt wie One Piece oder sowas halt und es hat so gut funktioniert, da war ich wirklich überrascht, wie gut wir da schon voran sind.
Krass.
Dass man nicht mehr downloaden muss, dass du einfach sagen kannst, ey, heute Abend machen wir Game Night und dann, früher war es so, dass wir heute Abend ist Game Night, wir installieren uns das und das und dann spielen wir heute Abend da mal rein. Und jetzt war es so, was wollen wir denn spielen? Wir beide scrollen da durch, also wie Netflix gucken, was welche Serie gucken wir heute so, ach guck mal One Piece, lass mal reingucken. Dann machen beide Cloud Gaming. Du kannst natürlich auch Self-Games anlegen, was geil ist, das heißt, du kannst auch später nochmal weiterspielen. Und es hat so gut funktioniert, da war ich sehr überrascht. Klar, Grafik ist ein bisschen schlechter, keine Frage, aber du spielst es im Cloud, sagst, yo, ist was für mich, yo, ist nichts für mich und wenn es dann was für dich ist, dann installierst du es einfach und hast es dann auf der Platte. Das fand ich so krass gut.
Ist nur die logische Konsequenz von diesem Videotheken-Ding, in Anführungszeichen, weil du halt wirklich, jetzt bist du soweit, du sparst dir jetzt den Heimweg, im übertragenen Sinne, den Installationsding, du kannst einfach direkt loslegen, so, du brauchst überhaupt keine Zeit mehr, ich finde das schon ziemlich cool.
Das ist nur ein kurzer Exkurs, wir sind immer noch in den Kinderschuhen, was sowas angeht, also natürlich schon sehr weit voran, aber ey, Spotify war auch mal undenkbar, aber ich glaube, das wird Zukunft des Gaming, dass man einfach sagt, du hast ein Device, aber Spiele physisch kannst du noch kaufen, so wie Vinyl halt, aber alles wird nur noch online stattfinden, da bin ich echt gespannt. Dann natürlich noch Microsoft kauft Activision, die FIFA und die Rechte an Herr der Ringe plus den Kontinent Australien. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn eigentlich mit der Welt, wenn Microsoft einfach alles gehört bald? Sehr gespannt, wie die Zukunft des Gamings aussehen wird.
Ich weiß nicht, ich bin da tatsächlich gar nicht so traurig, denn dann würde einfach alles im Game Pass landen.
Australien ist im Game Pass. Ja,
ich spiele eine Runde Australien über Cloud Gaming.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Und ein Freund von mir meinte mal, dass es bald nicht mehr so, es ist halt, du wirst wie so ein Smartphone haben, dann gibt der eine hat Android, der andere hat iPhone, und aber alle haben Zugriff auf das Game, da kannst du FIFA zocken. Und musst irgendwie dann dir FIFA besorgen. Vielleicht hast du einen Game Pass, vielleicht hast du das Spiel. Keine Ahnung.
I call it jetzt, hier in diesem Podcast.
Yes.
In naher Zukunft. Ich sag nicht, dass es dieses Jahr ist, aber in naher Zukunft wird Sony auch eine größere Firma kaufen und I call it, es wird Square Enix sein.
Oh, okay.
Könnte ich mir vorstellen, aber dann, oh Gott, jetzt trete ich Marvin wahrscheinlich zu nahe, aber dann hätte Microsoft den besseren Deal gemacht.
Ja,
oder?
Es ist natürlich die größere Firma, auf jeden Fall. Es gab ja jetzt in diesem Zuge des Kaufs auch hier Networth-Vergleiche und das war ja, was waren das, 67 Milliarden versus 6,5. Das ist natürlich, aber trotzdem ein großes Haus, ein
trotzdem krass, definitiv. Geschichte. Und krasse Marken dabei.
Ja, und ich kann mir das sehr gut vorstellen, einfach wegen der langen Partnerschaft und weil irgendwie alles jetzt mehr zu dieser Monopolisierung fast schon in diese Richtung geht, kann ich mir das echt gut vorstellen.
Als jemand, dem diese ganzen Console Wars immer super egal sind und der halt einfach wirklich, also als Primärplattform den PC hat, muss ich sagen, Microsoft steht mehr in meinen Gunsten. Mhm. Ist nicht so, dass Sony schlecht dasteht, es ist nur einfach so, für alles, was mir wichtig ist, wie dieses Play Anywhere oder Cross-Save und Cross-Play und sowas, hat halt Microsoft extrem viel getan in der letzten Zeit. Der Game Pass ist einfach nur Liebe. Und jetzt die Sache, ich weiß nicht, ob wir hier in dem Podcast schon mal drüber geredet haben, aber ja, Blizzard stand mir immer extrem nah. Und den Verfall von Blizzard in den letzten 5 Jahren mit anzusehen, ist, glaube ich, das Schmerzhafteste in meiner Videospielkarriere gewesen. Und jetzt ist es so, nachdem ich echt schon da das Grab zugeschaufelt habe, meine ganzen Gefühle da reingelegt habe und sowas, könnte es sein, und es ist einfach nicht gesetzt, aber es könnte sein, dass das der erste Stein ist, der die Sache wieder ins Rollen bringt, dass es vielleicht irgendwann in 5 Jahren wieder in die richtige Richtung geht. Blizzard müsste so viel an sich arbeiten und sowas, aber es ist trotzdem, bedeutet mir was und ich bin gespannt, wie die Sache da weitergeht. Ich will noch nicht zu viel Gefühle rein investieren.
Ja, aber was ist denn mit euch Süßboys? Spielt ihr es weiter und spielt ihr es im Multiplayer mal?
Was mich ja vorab noch interessieren würde, weil wir Schwierigkeitsgrad, das wollte ich ganz gerne Chris noch gefragt haben, wie er es wahrgenommen hat. Oder euch beide gerne auch, also ich weiß nicht.
Ich fand es, ich wäre einmal fast gestorben, aber ansonsten,
Wie weit seid ihr denn gekommen? Das ist ja auch noch eine wichtige Frage.
Also man muss ja in dieses Hauptdungeon, in diesen Hauptburg, da musstest du ja vorher zwei Burgen irgendwie betreten, musstest 15 quasi. Sterne sammeln. Genau. Die habe ich gesammelt, dann bin ich dann in die Burg rein, kam bis zum Endboss. Das sind ja zwei Etagen, die man schaffen muss. Muss man halt Gegner killen und muss eine Anzahl an Gegnern killen, damit das Tor aufgeht. Habe ich beide mal geschafft. Dann bin ich zum Endboss hochgekommen. Und dann habe ich, da war ich, er hat mehrere Energieleisten und dann kann ich bis zur roten Energieleiste bis zur Hälfte. Bin ich da gestorben und dann waren
Zeit um.
Ja, vielleicht knapp vor drei Stunden. Da habe ich ein bisschen im Menü rumgeguckt und gedacht, ah, guck mal, ja, hier kann man Lautstärke einstellen, Helligkeit, ah, verstehe, super. Verstehe. Ah, zwei Stunden sind um.
War's Menü gut?
Menü war super, Alter. Top ganz Menü. Ehrlich. 1A, wirklich.
Nice.
Wie sieht's bei dir aus, Chris?
Ich habe tatsächlich auch da den Cut gemacht. Ich glaube, auf meiner Uhr war es 1 Stunde 55 Minuten.
Okay, krass.
Ich habe aber auch sehr viel mit den mit Formen und sowas rum. Also ich habe mehr gelevelt, als weil es mich einfach interessiert hat. Normalerweise wäre mein Ansatz bei 2 Stunden später, ich komme so weit ich kann, damit ich so viel sehe, wie es geht. Aber mich hat dieses Formwandel-Ding so in den Bann gezogen, dass ich da wirklich sehr viel Zeit mit verbracht habe. Und dann, als der König dann sagte, vielen Dank, habe ich gesagt, alles klar, das reicht für die Folge.
Krass.
Aber definitiv.
Also hast du den Boss geschlagen, ja?
Ja, ja, ich habe das Castle durchgespielt und dann aber ich dachte, jetzt kommt erstmal wieder ein bisschen Story-Text-Quatsch und dann das wollte ich jetzt nicht irgendwie nach 5 Minuten dann abbrechen oder sowas.
Okay, krass. Ah, ja. Also ich bin noch ein bisschen weitergekommen tatsächlich, denn das Spiel öffnet sich danach so ein bisschen. Also zum einen geht man nach in die Rittergilde, der tritt man dann bei, dann kriegt man ganz, ganz, ganz viele Quests, die sich dann auch über die Map komplett verteilen und man darf sich dann halt aussuchen, ich weiß nicht, ob ihr es beim Erkunden gesehen habt, es gab ein westliches und ein östliches Tor und die sind für einen jetzt offen. Also man kann sich jetzt frei entscheiden, wo man hergehen möchte. Ich bin quasi nach Osten gegangen, hab noch mal so eine Ranger oder Bow, Chest, keine Ahnung, wie es heißt, diese Pfeil- und Bogen-Geschichte. Da gab es nochmal eine extra Quest für, wo man so Zielscheiben machen musste. Bin auch in die nächste Stadt gekommen und in den ersten Nebenquest-Dungeon. Und da war dann halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass, jetzt wird's irgendwie doch schwer. Weil vorher war es auch voll leicht und auch der Boss, ja, ich bin vielleicht auch einmal bei dem gestorben, aber der war nicht schwer. Das war nur so dumm von mir mit dem Formwechseln, weil das Problem hast du eben schon schön beschrieben. Es ist nicht ganz so intuitiv, die Zeit bleibt nicht stehen. Es ist ein bisschen, und da hatte ich dann das erste Mal das Gefühl, okay, das ist jetzt doch ein bisschen knackiger in diesem erweiterten Dungeon, sage ich mal. Lag vielleicht daran, dass ich da den Magier das erste Mal gespielt habe und gemerkt habe, okay, nur einen Angriff, das ist vielleicht nicht ganz so smart. Aber ich habe das Gefühl, und das ist natürlich auch nur ein Gefühl, dass das jetzt aber noch mal ein bisschen mit der Schwierigkeit anzieht, weil dann doch jetzt immer schwerere Gegner kommen und die Herausforderungen, glaube ich, größer werden und dann jetzt auch Sachen wie Umgebungsdamage reinkommen, weil dann vergiftete Böden da sind und sowas. Also cool. Ich glaube, das wird schon mehr und ich glaube, das wird noch echt spannend.
Also ich möchte fast eine Garantie aussprechen, dass ich weiterspiele.
Ich werde es auch auf jeden Fall spielen.
Ich werde es nicht weiterspielen, weil ich einfach gerade eher sowas Bock habe wie Control oder Wasteland oder sowas halt. Aber ich überlege gerade, also man, ich will das Spiel auch gar nicht schlecht reden, sorry. Das Spiel macht vieles richtig. Die Idee ist geil, innovativ und dieses Leveln und sowas halt, es bleibt immer noch dran und so, aber dann hört es bei mir auch beim Gameplay und beim Look, glaube ich. Das sind so die Faktoren, die dann.
Das finde ich so heftig, weil ich gerade der Look, das wäre was, wo ich gedacht hätte, yo, das findet er richtig geil.
Holt mich auf jeden Fall ab.
Ich finde so Looks geil, aber ich finde, es gibt bessere Looks als das zum Beispiel. Ich muss halt immer so an Sword of Ditto und sowas denken.
Sword of Ditto ist halt auch leider wunderschön. Also, was heißt Evolver. Leider? Es ist halt einfach wirklich, wirklich.
Ich muss es wirklich googeln, es tut mir voll leid.
What?
Kleines Devolver-Ding. Wirst du auch Sword lieben, Marvin, bin so ich ziemlich geil. Sicher.
Oh, das sieht so sehr over the garden wall-mäßig aus.
Und das ist dann auch so mit einer Hexe und so und dann ist es der verwunschene Wald und sowas halt. Ist auch im Multiplayer, kann ich sehr ans Herz legen.
Also sieht sehr süß aus.
Ja. Und bei Swords of Ditto, dann hast du so ein kleines Kind.
Okay, das sieht doch ganz anders aus als Over the Garden Wall. Ja.
Und dann kriegst du da auch so, kannst du so Sticker kaufen. Dann kannst du auf deinen Helm Sticker batschen und dann kannst du irgendwie schneller rennen zum Beispiel. Dann kannst du auf deinen Schwert einen Sticker batschen, dann hat es irgendwie Blitzpower oder sowas. So richtig, richtig cute gemacht. Und da ist halt, das holt mich dann ein bisschen mehr ab auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich musste nochmal diesen Gedanken spinnen, dieses Game Pass, dieses Schnelllebigkeit und Was bedeutet das für die Videospiele? Weil die letzten Jahre, nimm mir mal Battlefield zum Beispiel oder Cyberpunk. Ey, Shoutout Cyberpunk, ich habe richtig Spaß damit gehabt. Aber Shoutout. Es wird einfach zerrissen und Leute nutzen es als, guck mal Cyberpunk und bla. Und Battlefield ist leider Fakt ein schlechter Release gewesen.
Ja.
Und dann ist man so, wo führt das alles hin, frage ich mich dann halt so. Wenn halt Indie-Titel in Game Pass kommen, ist das geil für die, weil dann bekommen sie Beachtung, aber bekommen sie Geld? Werden sie vergütet? Bringt
klar,
denen
klar.
Das was?
Microsoft bezahlt es schon, ja.
Hoffentlich. Und dann ist aber auch so, dass ich mich ertappe, ich habe letztens irgendwie so ein Spiel gespielt, irgendwas mit Magic, irgendwas, Wizard, ganz, ganz schlecht. Und dann habe ich wirklich, zwei Minuten reingeschaut und ausgemacht und deinstalliert. Und wenn jetzt noch dieses Cloud-Gaming dazukommt, ich gar nicht mehr deinstallieren muss.
Du würdest 30 Sekunden spielen und sagen, ja, ne.
Das ist wie bei Spotify. Also mich herrlich ehrlich, bei Spotify, neues Album von deinem Lieblingskünstler, dann hörst du rein, bist du skip. Oh ja, ich höre Metallica, die 90er-Platten. So. Weil ich nehme nicht die Zeit, die Mucke zu.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ich glaube auch, dass sich das Nutzerverhalten von Leuten, die im Game Pass spielen und die sich das Spiel kaufen, krass unterscheidet. Also ich meine ja, gelesen zu haben auch, dass zum Thema Geld, dass Microsoft in dem Fall die Lizenz für das Spiel quasi für einen bestimmten Zeitraum für Betrag X kauft. Also es ist jetzt nicht so, je nachdem wie viele Leute spielen, sondern es ist, glaube ich, ein Pauschalbetrag, den die da bekommen. Und ich glaube schon, dass es hilft. Also alleine, weil die das ja wahrscheinlich dann auch im Social Media und in allem posten und teilen, einfach um da eine gewisse Awareness zu schaffen. Ich meine, am Ende des Tages war das der Grund, weswegen ich überhaupt darauf aufmerksam geworden bin, dass wir drei das jetzt gespielt haben.
Ja.
Und ich habe halt auch meinen Game Pass nicht verlängert, sondern ich habe es mir jetzt auch einfach gekauft. Ne? Das heißt, die haben an mir dann wiederum auch jetzt einfach verdient.
Dann wiederum ist mir aufgefallen, letztens habe ich, ich habe immer dieses Gefühl, ich habe Bock auf das und das Spiel. Und dann checke ich mal meine Epic Free Games, mein Prime Gaming, mein Game Pass, habe ich es irgendwo auf Steam oder sonstigem und dann checke ich alles ab. Und wenn ich es nicht habe, dann habe ich diesen kleinen Kitzler so, kommt bald eh wieder in Game Pass rein. Letztens gehabt mit Outer Wilds.
Aber,
Shoutout
ey,
an,
ich auch. Ich habe Outer Wilds gekauft, 3 Tage bevor es in den Game Pass gekommen ist.
Chris, wir beide. Ja, ich habe es gekauft und Shoutout dann an Annapurna. Und ich war so, Mann, ihr dürft mein Geld haben. Hier, butter ich euch gerne rein für das super tolle Spiel. Und dann, Chris, you name it, es kam einfach eine Woche später wieder in den Game Pass. Es gab es schon mal im Game Pass.
Ja, ich
und
weiß.
Und dann kam es wieder in Game Pass
es rein. Es war kurze Zeit draußen und nicht nur so, das ist jetzt nicht wahr.
Ja.
Ich habe es erst im Game Pass versäumt zu spielen und dann habe ich quasi den Wunsch gehabt, also ich habe mit Ilias Hypekultur auf Twitter auch Shoutout, ganz, ganz lieber Kerl.
Shoutout.
Mit dem bei Twitch, glaube ich, irgendwie in irgendeinem Stream geschnackt, so durch Zufall getroffen, mit ihm geschnackt. Wir haben über Spiele 2021 geredet und er meinte eben das. Ich so, pass auf, das reicht, was du sagst. Ich hab's direkt gekauft.
Eine
Woche später Game Pass. Ich so, oh well.
Ja, aber war das Spiel Wahnsinn. Also ich hab's damals nicht gerafft. Ich dachte mir so, yo, here we go again. Aber was das Spiel macht, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja.
Anyway, back to topic.
Es ist schon geil, was für Spiele rauskommen und ich glaube, dass uns auch dieses Jahr einfach wieder extrem viele tolle Spiele erwarten werden. Ja. Ich meine, allein im Februar stehen so viele krasse Releases an. Und deswegen ist es natürlich auch wieder ein sehr spannendes Voting für unsere HörerInnen da draußen.
Nee, ist es nicht.
Ja, es wird halt nicht dein Spiel, das ist schon
zwischen
mal klar, das heißt, die haben
spannend.
Eine 50-50 Chance.
Ich nehme Steuererklärung 2020 einfach.
2021 hoffentlich.
Nö, 2020 nehme ich.
Ah, okay, sehr gut. Nee, lass uns mal ein bisschen über unsere Picks des Monats reden. Timo, komm, mach mindestens den Anfang. Du kriegst jetzt die meiste Aufmerksamkeit. Der Spotlight ist auf dich.
Alles klar.
Mach so gut Werbung für dein Spiel, wie du kannst.
Hallo, liebe Zuhörerin. Mein Name ist Timo und mein Spiel Dankeschön, zurück zu dir, Marvin. So hört sich's, glaube ich, bei den HörerInnen. Und dann sind die so, ich würde es ja gerne wählen, aber ich habe keine Ahnung, wovon er redet.
Keine Ahnung.
Also mein Pick ist Total War Warhammer 3. Wenn es einen Titel gibt, der noch mehr nach Timo klingt, dann bitte her damit. Aber das Spiel, fucking genial. Also das Franchise Total War ist heftig geil. Warhammer, sowieso große Liebe. Nie gespielt, keine Ahnung von nichts bei dem Game oder bei dem Franchise. Und bei Total War Warhammer 2 und Warhammer 1 habe ich mich einfach da reingelegt und mich die Welt angeschaut und gedacht, Mann, wie geil meine Truppen aussehen. Nie gerafft, wie es geht. Viel zu schlecht gewesen dafür. Aber einen Heidenspaß gehabt, weil es einfach so mit dem Brecheisen Fantasy in dein Gesicht reinschmettert. Also mehr Fantasy geht einfach nicht. Du reitest einfach mit Mann, also stell dir einfach, wenn du das Wort, lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin, das Wort Fantasy hörst, egal was dir gerade in den Kopf geschossen kommt, das wird auch im Game drin sein. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Zauberelfen, Waldläufer, irgendwelche Drachen, irgendwelche Ratten, die auf anderen Ratten reiten, Elefanten, was? Die auf Zebras reiten, und diese Zebras sind aber irgendwie riesig und haben Flügel. Alles im Game drin. Alles da drin. Und was ich richtig geil finde bei Total Warhammer, Warhammer 3, ist, dass sie jetzt irgendwie alle drei Teile zusammenbringen wollen und dass es eine riesengroße Weltkarte geben soll und einfach alle drei Spiele in einem sind. Und das finde ich mal geil, wenn halt so Spiele, gerade solche Spiele, die dann eigentlich die anderen Spiele nicht bräuchten, die noch irgendwie mitnehmen und dann das so Ganze verknüpfen so ein bisschen.
Also das ist wunderschön, ja.
Ich habe eine Frage.
Auch hier, sorry, Shoutout Game Pass, es wird im Day One im Game Pass drin sein.
Was ist das überhaupt für ein Genre? Weil das könnte für mich ein Aufbaustrategie sein, das könnte für mich ein Action, ich habe keine Ahnung.
Total berechtigte Frage. Es ist ein, es gibt zwei Spiele in einem, gefühlt auf der Weltkarte hast du dein kleines Königreich und da musst du dann so Ressourcenmanagement, dann baust du da in deiner Stadt vielleicht noch eine, keine Ahnung, you name it, Reithof rein, dann hast du mehr Reiter, blablabla. Dann kannst du Diplomatie machen mit anderen Völkern zum Beispiel, dann kannst du da eine Fehde machen, dann kannst du mit denen zusammen den angreifen und sowas halt. Und dann gibt's den Real-Time-Strategy Fight, der ist top-down, du hast deine Armeen und das passiert natürlich dann halt auch in Real-Time, wie der Name schon sagt, und da ist dann halt Schere, Stein, Papier in fucking Deluxe-Version, dass du wirklich so, okay, Archery gegen Spearman und dann aber auch dann die Schildläufer sind gegen die Reiter und sowas halt. Und da musst du wirklich halt, weil es so krass aussieht, da musst du am Start sein, weil es halt wirklich Realtime ist, da musst du halt flankieren und so eine Geschichte. Also musst du auch wirklich so gucken, okay, wenn er von da kommt, musst du von da flankieren und sowas halt. Aber während halt einfach 6 Schlachten stattfinden auf diesem riesen Schlachtfeld gefühlt. Wer das Spiel noch gar nicht kennt, irgendwie ein bisschen Bock auf Fantasy hat, der schaut sich am besten mal Gameplay zu Total Warhammer 2 an. Das ist schon wirklich einfach so eine riesen Erfüllung von den Warhammer-Fans, glaube ich. Ist das Spiel so, ey, ihr wolltet es, hier habt ihr es, bitteschön. Total War ist ein Franchise. Es gibt auch so mit antikem Rom, dann gibt's halt Napoleon, dann gibt's Ägypten und Schlag mich tot. Gibt's ganz, ganz, ganz viele Games von. Und Britannia war, glaube ich, das letzte. Ganz, ganz geiles Spiel. Also PC auf jeden Fall, vordergründig. Chris, was zu adden zu Total War? Du bist ja auch drin im Game-Franchise, ne?
Also das Einzige, was ich adden würde, ist, hätte Timo das nicht gepickt, hätte ich es gepickt.
Boom. Dann hättest du auch gewonnen.
Vielleicht hättest du dann gewonnen. Nee, keine Ahnung. Ich liebe ja eh, hatten wir ja bei Age schon Realtime-Strategie-Kram. Ich liebe das Warhammer-Ding. Bei mir unten im Wohnzimmer hängt ein fast 2 Meter langes Chainsword von Warhammer 40k an der Wand.
Geil.
Und ich liebe das alles. Es ist das, was Timo gesagt hat, auf den Punkt gebracht. Mehr Fantasy geht. Es ist einfach Fantasy mit der Brechstange in deine Scheißfresse. Und
wirklich.
Es ist einfach also, ein Traum.
Alles, was du dir vorstellst, Fantasy ist da game. Drin. Fantasy ist the game. Ja.
Und die Lore dahinter ist halt absurd. Also ich war, jetzt kurze Anekdote. Ein Kumpel von mir, der richtig, richtig krass in dem Warhammer-Ding drin war mit mir im Urlaub in Italien bei einem Haus. Unsere Aufgabe danach war, wir müssen ein Auto, das von meinem Opa, nach München fahren. War ungefähr eine 8 oder 9 Stunden lange Fahrt. Die Krux an der Sache hört sich jetzt ein bisschen an wie bei How I Met Your Mother. Das Tape-Deck ging nicht. Und das war diese Zeit, wo man irgendwie was mit Tape-Deck, also so ein Adapter hatte und sein iPod ins Auto geworfen hat. Und das Ding ist, wir hatten also keine Mucke. Und wir fahren los. Und so nach 10 Minuten nicht einfach so, pass mal auf, dieses Warhammer-Ding. Erzähl mir doch einfach irgendwas über die Story. So, fang an, wo du willst. Und kein Scheiß, wir kamen in München an, er war noch nicht mal halb fertig. Nein. Und ich saß die ganze Zeit da und hab mir einfach absurd geile Fantasy-Geschichten von ihm angehört. Und er hatte das halt drauf, so, der Typ und dann der Typ, der ist mit dem verwandt und das ist da. Und das war halt wie einfach eine krassere Version von Game of Thrones. So, wie soll ich sagen?
Voll. Es ist total absurd.
Also
total.
Die Lore dahinter halt auch groß. Aber gut.
Es gibt auch so viele Bücher dazu. Es ist irre. Yeah. Wirklich.
Das
irre.
Ist dein Pick.
Yes, das ist mein Pick. Zurück zu euch.
Was ist dein Pick?
Mein Pick. Liebe Freunde, setzt euch hier gemütlich mit mir ans Lagerfeuer und hört zu. Nach all den Indie-Perlen, die wir in letzter Zeit hatten, Boyfriend Dungeon, Nobody Saves the World und Pokémon beigefarbener Samtanzug, ist es mal wieder an der Zeit und wird ein richtiges AAA-Brett, glaube ich. Mal wieder fremde Länder erkunden, riesige Ehrfurcht gebietende Maschinen trotzen und unser Glück in der postapokalyptischen Welt von Horizon Forbidden West suchen. Das ist mein Pick. Ich find's interessant, weil es kommt, also der erste Horizon-Teil kam ganz kurz vor Breath of the Wild raus und das hat ihm meiner Meinung nach ein bisschen das Genick gebrochen. Jetzt hat sich Horizon 2 gedacht so, den Fehler machen wir nicht. Nirgendwo ist Breath of the Wild 2 zu sehen, also kommen wir 3 Tage gefühlt vor Elden Ring. Also habe ich gesagt, ist mir egal. Für unseren Podcast perfekt. Ja. Sollte es gewinnen, werde ich 2 Stunden spielen und dann stoppen. Und dann werde ich mir Elden Ring an die Venen anschließen und nur noch Elden Ring spielen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich danach dann wieder in Horizon Forbidden West.
Ich habe richtig Bock auf das Game.
Finde, unpopular Opinion, Horizon ein bisschen überhyped. Ist ein tolles Spiel, ist ein schönes Spiel, aber
ich finde, es hat Flaws. Also vor allem, wenn du es back-to-back mit Breath of the Wild spielst, macht Breath of the Wild das, was Horizon gerne machen würde, sehr oft besser. Und ich fand Horizon toll, ich fand die Story interessant, ich fand Aloy cool.
Story war geil.
Das ist das, es hatte wirklich viel Gutes, aber es ist so ein bisschen wie Assassin's Creed 1 kam raus und ich war hin und weg und dachte, das ist krass. Und so nach ein paar Stunden dachte ich, okay, jetzt habe ich die ganzen Tricks gesehen. Jetzt fehlt mir so ein bisschen an den Stellschrauben ändern. Ja. Und dann kam die Ezio-Trilogie und die fand ich halt fantastisch. Mhm. Und wenn jetzt Forbidden West genau das hinkriegt, was es damals schon hier Assassin's Creed gemacht hat.
Ghost of Tsushima. Same. Ja, genau. Ghost of Tsushima, so geil, so schön, so, aber dann ist so, yo, I've seen it all. Warum soll ich jetzt noch 30 Stunden weiterspielen, gefühlt? Das war bei Horizon auch der Fall, aber ich war dann so, ich will die Story wissen.
Genau.
Hat sich sehr gelohnt, für die Story zu spielen. Und ich fand bei Horizon diese Welt so geil. Endlich mal was anderes sehen. Endlich mal Android, Cyborg, Dinos. Diese Tribes fand ich ein bisschen drüber. Fand ich ein bisschen, nicht so meine Welt, aber diese Dinos.
Die Dinos waren krass. Dieses Hochklettern, es hat so viel Spaß gemacht. Und jetzt, ich denke mir eben, und hier im Zweifel für den Angeklagten, ich gebe dem Spiel jetzt das komplette Grundvertrauen. Ich sage, das hat absolutes Potenzial, eine 10 von 10 zu werden. Gucken wir mal. Wenn's an den Flaws des Vorgängers ein bisschen schraubt, glaube ich, das kann richtig, richtig geil sein.
Wenn das jetzt nicht richtig einschlägt, dann sieh zu.
Wir haben ein AAA super duper riesen Open World Spiel. Open World, ein Genre, das ich natürlich sehr liebe. Nicht. wir haben Warhammer, ein Spiel, das so massiv und überragend im negativen Sinne, weil es mich, glaube ich, überfällt mit seiner Lore.
Es ist, Mann, wie geil, wenn Marvin Warhammer spielen muss, 2 Stunden.
Boah, das ey, wirklich, das ist, glaube ich, das, was du bei Pokémon hattest, das wird für mich Warhammer.
Ich glaube auch,
Das heißt, wenn ihr mich quälen wollt, wisst ihr auf jeden Fall, was der Pick ist. Aber mein jetzt Pick in dieser Folge ist ein Spiel, das ist klein, das ist süß, das ist aber vielversprechend, das ist ein schöner Indie-Titel, nämlich wähle ich Sifu. Sifu,
auch geil.
Sifu ist ein Spiel, das schon als ich das erste Mal gesehen habe, irgendwie interessant wirkte. Ich weiß nicht so wirklich viel über das Spiel. Es ist ein Martial-Arts-Spiel, wo wir gefühlt als Baby mit unserem Charakter spielen und jedes Mal, wenn er stirbt, dann wird er älter, wird er weiser. Und ich weiß nicht, wo diese Geschichte hingeht. Ich weiß nur, dass das Konzept extrem ansprechend klingt, sehr interessant wirkt. Es sieht auf dem Papier erstmal sehr indie aus, wenn man sich auch die Trailer ansieht. Das hat jetzt keine super Top-Notch-Grafik. Aber ich glaube hier, das wird so ein schöner Geheimtipp, der durch seine Ideen und durch sein Konzept auf jeden Fall den Indie-Konnoisseuren auf dem Markt im Gedächtnis bleiben wird. Und ich fänd's auch schön, wenn wir drei Zuckermäuse das zusammen spielen.
Ist Sifu nicht von den Dingsmachern? Was war das?
Absolver.
Absolver, genau. Das sieht auch so aus vom Look.
Ist es Absolver?
Ne? Doch, Absolver war das, ja.
Absolver? Ja.
Das bestimmt.
Absurfer. Hey Leute, alle 3 Games, die da drin sind, finde ich geil. Das heißt, ich werde hoffentlich, ich nerv mich ja am meisten selber damit, hoffentlich nicht der Mecha-Timo sein nächste Woche.
Nein.
Nächste Woche. Nächste Woche wäre schön.
Oh, das sind auf jeden Fall unsere Picks in dieser Folge. Es war ein für Timo mal wieder ein nervenaufreibender Start ins neue Jahr. Hoffen wir, dass das nicht sich dieses Jahr durchziehen wird. Weil
alles wird anders dieses Mal.
Ich wollte es gut finden. Ich habe mich drauf gefreut, aber dann.
Aber so ist das halt.
Nee, das ist doch, also ich fand das tatsächlich den Diskurs in der Folge herrlich, ehrlich, geil.
Ja,
also
klar.
Das war einfach,
ehrlich.
Kann bei dir die Punkte verstehen. Über manches kann man nicht streiten. So dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Gameplay sind wir ja doch irgendwie zusammengekommen, aber Es ist erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich man das sehen kann. Also du hattest ja vorhin gesagt, hier IGN 7 und das hat dich überrascht, weil es so hoch war. Ja. Ich hätte ihm wahrscheinlich eine 8 easy gegeben.
Krass.
Und das nach 2 Stunden. Ja. Das ist halt das Spannende an diesem Konzept, einfach zu sehen, wie wirkt ein Spiel nach so kurzer Zeit. Und ich mag es auch sehr, dass wir alle sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben, dass wir sehr unterschiedliche Hintergründe, was Videospiele angeht, haben. Das macht diesen Podcast sehr schön und das finde ich sehr toll. Und das,
Top
ich finde euch...
Bitte? Ich liebe dich auch, Marvin. Ich wollte nur kurz sagen, für die Nicht-Patreon-Besitzer von uns, dass wir denen auch nochmal kurz sagen können, die Top 3 Games of the Year 2021.
Achso. Ja.
Aus dem Bauch raus. Puh. Marvin, komm.
Nee, ich?
Marvin. Ah. Okay, jeder Platz 3. Jeder nacheinander. Platz 3, 2021.
Ich sage jetzt, pass auf, Top 3. Die 3 ist bei mir Death Door.
Ich glaube, bei mir gesagt zu haben, dass Platz Nummer 3 Ratchet & Clank Rift Apart ist.
Krass, okay.
Glaube ich.
War nicht gut, aber wäre nicht dein Top 3.
Ich glaube, 2021 war ein bisschen kurz das Jahr, kann das sein? Ich sehe hier gerade die Games. Ja, es gab viel Gutes, aber viel Egales, viel.
Pass auf, Timo, ich werf dir ein paar Bälle zu und du sagst dann einfach ja, oder? Also, was mit 12 Minutes?
Das wird Platz 2 bei mir.
Okay, was mit Kena?
Habe ich nicht gespielt. Ist Returnal. Auf meiner Liste. Oh, okay, Platz 3, Returnal. Point. Weil. Letztes Jahr erst die PS5 bekommen, danke Chris nochmal. Ja. Und Returnal
Liebe
war
dich.
Das erste. Ich dich auch. Und Returnal war so der erste PS5-Titel, den ich gespielt und das erste Mal dieses Next-Gen-Feeling, wo ich so war so, holy shit, okay, it's happening. Danach wurde es sehr, sehr, sehr flach, was Next-Gen-Feeling angang. Naja,
ist so, ja.
Alle spielen nur noch PS4-Games. aber ja, Platz 3 Returnal. Sehr gut. Danke dafür, Chris.
Okay.
Platz 2, Marvin.
Ich erinnere mich, ich habe Pokémon Unite gewählt. Weil ich das einfach sehr, sehr, sehr viel gespielt habe im Sommer, weil das einfach ein cooles Konzept ist, das mich als Mensch, der die Pokémon-Spiele nicht mehr so mag, trotzdem immer noch in diese Welt abholt und dieses MOBA, was ich ja auch voll mag.
Voll geil.
Aber halt sehr casual gestaltet eben mit diesen 10-Minuten-Matches, die man mal eben so spielen kann. Es kommt immer und immer wieder Content. Cooles Ding. Also hat mir sehr gut gefallen.
Platz 2 bei mir. Und das ist jetzt so schwer. Weil es kommt immer ganz auf die, worauf habe ich gerade Bocklage an, wenn du weißt, was ich meine. So mal ist man eher so.
Total.
Mal bin ich eher so Kena und mal bin ich eher so der Selbstgeißelungstyp und dann bin ich komplett im Returnal-Modus, wie ich es dir schon gesagt habe. Aber ich sag jetzt das, was, also mein Pick letztes Jahr, der finale Pick war als Platz 2 Kena. Und Returnal kommt dann nicht in meiner Top 3 vor.
Oh,
und ich sage, das ist eine riesen, es ist einfach. Es ist nicht der vierte Platz, es ist einfach, es steht so an der Seite, Returnal, wenn ich drauf Bock hab. Das, was du gesagt hast, das war meiner Meinung nach der wirklich erste Next-Gen-Title, den ich auf der PS5 gespielt habe. Davor war es halt nur Demon's Souls und das gab's ja schon mal. Returnal ist so ein wahnsinnig wundervolles, wertvolles Spiel, das kann ich nur jedem ans Herz legen. Mhm. Aber Kena gewinnt dann einfach den auf den letzten Metern doch den Platz 2.
Stark. Ich hab's ja gerade schon gesagt, mein Platz 2 ist 12 Minutes. Dazu haben wir auch eine Episode, wer sie noch nicht kennt, hört unbedingt rein. Wahnsinnig tolles Spiel. So eine geile. Also so dass wir dieses Spiel, dieses, du fühlst mal wieder was, während du spielst und bist so dieses, oh mein Gott, okay, ich muss jetzt gerade das und das und dann knobelst du und dann und so. Und das war so richtig so, Mann, das ist der Grund, warum ich Videospiele liebe. Feeling. Ja. Das kam so richtig wieder hoch, das war richtig schön.
Verstehe
Platz 1 bei Marvin. Pokémon Gelb. Pissiges Scheiß.
Nein, warte. Ich glaube, Platz 1 bei Marvin. Platz 1 bei Marvin.
Ich sag Tales of Arise. Nee, das fand er nicht so gut.
Ich sag, es ist hier Guardians of the Galaxy.
Oh, ich sag, egal, ich sag Tales of Arise. Obwohl er es nicht so gut fand, das weiß ich noch.
Tales of Arise habe ich. Oh, ihr habt euch beide gerade geoutet, dass ihr Runaways nicht hört. Ihr seid so arm, ey.
Zu Tales ich habe eine kleine Tochter, Entschuldigung.
Hallo.
Und,
Tales of Arise habe ich in meiner Matz gesagt, dass es das beste JRPG des Jahres war.
Oh, nice.
So viel zu, ich mag es nicht. Nee, ihr habt aber beide Unrecht. Bei mir ist es It Takes Two.
Weil
schön. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel und Koop war sehr lange nicht mehr so gut und ein gutes Koop-Spiel. Ey, das ist das Beste, was man mir tun kann.
Ich würde sogar fast sagen, ich kenne kein besseres narratives Koop-Spiel als It Takes Two.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, guter Pick.
War
ja,
eine mega, mega, mega schöne Erfahrung dieses Jahr und ich habe so viele Menschen damit angesteckt, die das spielen sollten und selbst Leute, die eigentlich nicht mega viel spielen, kommen damit super gut klar und das ja, ist super. Total schön.
Genau. Hat mich auch wahnsinnig gefreut, dass es bei den Game Awards gewonnen hat. Game of the Year. Es ist einfach alles verdient, auch von diesem Meme-Charakter des Directors abgesehen, ist es halt einfach danach, wie Marvin schon sagt, es ist wirklich absolut fantastisch. Auch bei mir easy. Wenn ich aus anderen Gesichtspunkten wählen würde, wäre es bei mir sicher auch in den Top 3.
Komm, wir tippen Chris Nummer 1, ja?
Bei mir ist nicht schwer. Bei mir ist
warte.
Nicht
schwer. Bei dir ist nicht schwer.
PC oder Konsole? Also es gab kein From-Spiel. Es gab kein From-Spiel, also ist es dann.
Aber ihr sagt ja Switch.
Switch? Metroid Dread.
Metroid, ja klar, du hast recht.
Sag ich doch, ist nicht schwer. Nicht schlecht,
Timo. Richtig. Ja, stimmt, na klar.
Ja, Metroid Dread einfach zurück zu den Wurzeln, aber alles geiler machen als ein zeitloser Klassiker, ist ein Riesenkunststück. War so lange in der Entwicklung, dass jeder Angst hatte, dass es quatschi wird. Ich hab's einfach bekommen, hab mich reinverliebt, hab's einmal durchgespielt, hab's zweimal durchgespielt, hab's im Hardmode nochmal durchgespielt, back-to-back. Das war für mich geil. Krasses Nachhausekommen und glücklich machen 11 von 10. Also Metroid Dread ist einfach ein Meisterwerk, wenn man das Genre mag.
Stark. Mein Platz 1 habe ich schon öfter erwähnt und bleibe ich auch dabei. Death's Door, aus dem einfachen Grund, weil es hat mich, also Wahnsinn. Ich glaube, viele Leute könnten es als okay, gut, normales, schönes Spiel so empfinden und sagen, ja, ist halt nett mit Gameplay und so, aber ich habe mich in der Welt so geil aufgehoben gefühlt und es war so richtig so, alles war stimmig, die Atmosphäre, das Gameplay, das war so schön smooth, dann kannst du da so sehr schwere Kämpfe mäßig, so from light Kämpfe im Sinne von, du wusstest, ich kann jetzt sofort sterben, ich muss mich halt gut agieren und so ein Quatsch halt, und Soundtrack war unglaublich, also der Soundtrack macht so viel mit einem aus, während du dieses Spiel spielst, und das Gesamtpaket hat mir sehr gut gefallen, natürlich hat es vielleicht ein bisschen ein paar Ecken und Macken, die nicht so cool waren, aber die hat man dann schnell übersehen, weil einfach du dich in dieser Welt schön warm gefühlt hast und mit es hat mich einfach sehr lange mal wieder so ein Spiel gehabt, wo ich weiß, ich spiele das jetzt durch, hundertprozentig, ja. Also nicht jetzt 100% im Game, sondern so, ich spiele es auf jeden Fall durch, weil das hat das Game auf jeden Fall verdient und ich habe jede Minute in diesem Spiel genossen. Das war so ein bisschen wie Arcane, weil du wolltest keinen Frame verpassen, du wusstest die Story oder irgendwas, man könnte es besser schreiben, hat schon mal gegeben und sowas, aber es war so, nee, das Gesamtding davon hat mich in dem Moment so krass abgeholt, dass ich das einfach hundertprozentig als Top One des Year titulieren muss. Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass Death's Door jetzt auch im Shoutout Game Pass wieder drin ist. Deswegen, Leute, wenn ihr Game Pass habt, schaut da unbedingt bitte rein. Es ist einfach ein fantastisches Spiel.
Ich glaube, wie gut Death's Door ist, fällt dir erst auf, wenn du dir selbst die Frage stellst, was würde ich kritisieren? Und dann ist der Zettel einfach leer. Also aber, bei mir jedenfalls. Ja.
Hast du es auf 100%, also auch mit Secret Ending gespielt?
Nee, da gibt's ja noch ein Ending. Genau. Und dann habe ich dann Thomas gefragt, Shoutout von Darf ich vorstellen? Und er meinte, ja, das musst du dann und das machen. Weil ich so, okay, verstehe. War dann aber schon so ein bisschen Death's Door satt, weil ich das Spiel durchspielt hatte. Und war ich so, ich mache auch mal irgendwann, ich werde es hundertprozentig noch mal irgendwann nochmal anmachen und dann halt die Dings, die es machen, um mal wieder in diese Welt reinzukommen. Aber in dem Moment war ich so, boah, jo. Da habe ich auch gesagt,
Achievement. Ja. Eine Sache noch, die ich sehr schön fand bei Death's Door ist, wenn du denkst, so, ey, pass auf, das war mir jetzt noch eine Nummer zu leicht. Du hast ja auch die Möglichkeit, am Anfang den Regenschirm als Waffe auszuwählen und einfach halben Schaden zu machen und es gibt ein Achievement für einen Regenschirm-Run.
Genau. Das Achievement.
Das ist also, ich freue mich jetzt schon drauf und seit ich das erste Mal beendet habe, freue ich mich auf meinen Regenschirm-Run, aber ich will noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen und dann 100% dranhängen.
Geil.
Willst du ein DLC geben eigentlich?
Ich weiß es nicht.
Glaube ich nicht.
Ich weiß es nicht. Es ist so ja schon super rund.
Voll.
Keine Ahnung. Es wird mich nicht stören. Ich brauche ihn aber auch nicht. Also das Spiel ist so halt für mich wirklich wie so ein kleines, in sich geschlossenes Meisterwerk.
Ja. Absolut.
Glaube ich auch
geil.
Nicht dran.
Schön.
Aber tolles Spiel auf jeden Fall, ja. Aber ich finde die 100% halt so ein bisschen blöd. Also weil es dann auch keine Karte gibt und sowas. Ich finde es ein bisschen mühsam. Ich hatte es angefangen, aber dann war es mir dann irgendwie doch zu blöd. Aber nichtsdestotrotz ein sehr tolles Spiel. Und wenn dann erstmal die Credits gelaufen sind, dann bin ich auch oft so, will ich jetzt wirklich noch weiterspielen? Und
ja, meistens, das Feeling habe ich auch, ja.
Meistens ist die Antwort nein. Naja. Wenn ihr mehr Videospiel-Podcasts hören wollt, dann könnt ihr liebend gerne bei Darf ich vorstellen vorbeischauen. Könnt ihr lieben Chris ein bisschen mehr lauschen. Da wird es bestimmt eine ausführliche Elden Ring-Folge geben.
Oh ja.
Ich sehe sie schon vor meinem geistigen Auge mit Kuro.
Ja, aber sowas von. Guck. Shoutout Kuro.
Shoutout Kuro. Wenn ihr mehr über Drums hören wollt, dann könnt ihr Planet Drum hören, um ein bisschen mehr Timos Stimme zu lauschen. Oder das ihr hört Runaways entgegen der anderen zwei Dullis hier. Könnt ihr dort weitere tolle Podcasts hören. Ich bereite gerade einen über Anime Fighting Games vor. Chronicles, unser Final Fantasy Podcast, geht weiter. Auch das wird alles sehr schön. Drei tolle Podcasts, die ihr neben zwei Stunden später hören könnt dieses Jahr.
Und bewerten das, könnt.
Bitte?
Bewerten, bei Spotify gibt es auch.
Genau, das ja, wollte ich gerade noch sagen. Ihr könnt nämlich jetzt Podcast bei Spotify bewerten. Wenn ihr zwei Stunden später bewertet, dann macht doch die anderen direkt auch noch mit. Das wird uns nämlich ganz so doll freuen. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über eure Meinung zu den Spielen, zum Podcast. Das ist immer, ja, unser kleiner Nährboden. Die schicken wir uns immer in die Gruppe und freuen uns gegenseitig einen Ast ab.
Ist echt so.
Ja, ja. Fakt. Das jeder einzelne Kommentar ist immer in der Gruppe. Selbst die, die über eine Privatnachricht kommen. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, teilt den Podcast, zeigt, dass es uns gibt. Mein Name ist Marvin, bei mir Chris und Timo und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Bye. Shrimps in the Fan.
Shrimps in the Fan.
Bye.
Das war der 2 Stunden später Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.